Podcast mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Und es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid.
Liebe Menschen.
Zelluloid.
Ahoi.
Zelluloid. Zelluloid.
Zelluloid-Podcast.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes
Herzlich willkommen, sehr geehrtes Publikum, liebe Zelluloid-Hörer, oh ihr intelligentes Volk und Freund intellektueller Audiokost. Mein Name ist Philipp Jordan und ich habe heute mit mir aus Stuttgart Khalil Böller.
Hi.
Aus Dortmund, den Dortmunder Dorfdisco-Don Carsten Pohl.
Ah, aber ein neuer Spruch. Hallo.
Ja, ich habe gedacht, ich lasse mir was total Tolles einfallen. Und am Ende werde ich noch einmal extra vorstellen, aber wir haben heute wieder einen Gasthörer, das ist der Anton Perchermeier. Und heutiges Thema ist eine lockere Gesprächsrunde zum Thema Prequels, Sequels und Remakes. Und ich möchte gleich mal anfangen. Es gibt ja ganz verschiedene Kategorien zu Sequels. Es gibt einerseits, dass ein Film ganz besonders erfolgreich war und man sich dann dazu entschließt, einen zweiten Teil dazu zu machen. Und es gibt Filme, die teilweise vermeintlich, teilweise aber eindeutig als Mehrteiler geplant waren. Also ich war zum Beispiel als kleiner Junge im Kino in Star Wars Das Empire schlägt zurück.
Ja, das und Imperium.
Nicht nur du.
Genau, das Imperium schlägt zurück, Entschuldigung. Und ich muss dazu sagen, dass ich damals ganz viel mit den Figuren gespielt habe, aber zum Beispiel nicht wusste, dass der Typ in dem schwarzen Umhang mit dem orangenen Schwert, was man aus dem Arm rausschieben konnte, ein Bösewicht war, obwohl er schon ein bisschen danach aussah und dass er so eine tragende Rolle hatte, aber ich fand das Spielzeug total toll. Und dann hat meine Mutter uns mit in diesen Film genommen, weil wir ja so lange gebettelt hatten. Und der zweite Teil war auch ab 6. Den durften wir schon gucken. Und ich war total platt und fand ihn total toll und habe dann später erst den ersten Teil gesehen. Und muss sagen, ich finde den zweiten Teil und den dritten Teil irgendwie noch die besten dieser gesamten Sechser-Reihe, wenn wir es jetzt mal sagen sollen. Wie seht ihr das denn?
Ja, also der zweite ist wirklich super. Und was man da, glaube ich, für in dem Moment mal kurz erwähnen könnte, ist, dass der Regisseur von dem zweiten Teil, Irvin Kershner, ja vor kurzem erst verstorben ist. Was wirklich sehr schade ist, weil er halt mehrere gute Filme gemacht hat. Und der dritte Teil ist wirklich super, aber ich finde den ersten jetzt auch nicht besonders schlecht. So oder so, die gesamten drei Teile sind auf alle Fälle flotter und schneller erzählt als die drei Prequels. Generell bietet sich Star Wars sowieso für dieses gesamte Thema an, aber ich rede schon wieder viel zu viel und deshalb lasse ich lieber mal Khalil auch was sagen.
Also ich gehöre zu den Leuten, also den zweiten Teil braucht man, da haben wir einen absoluten Konsens, den halte ich persönlich für den besten der Star-Wars-Reihe. Ich gebe leider zu, dass ich mit dem dritten ein Problem habe.
Und warum?
Das Problem heißt Ewoks.
Ja.
Nee, sorry, das war, also vielleicht war ich da schon zu alt, als ich den gesehen habe oder was auch immer, aber ich fand diese Ewoks ganz schlimm. Also ich hatte auch diese Kinder, also dieses Spielzeug, aber was ich immer nicht haben wollte, das wirklich auf jedem Wunschzettel stand, keine Ewoks.
Also wichtig also, ist, was sagen die Ewoks immer? Houdini? Egal.
Ja, nee, sind es nicht diese mit den Kapuzen?
Ja, klar.
Houdini! Ja, aber das sind ja nicht die Ewoks.
Ach, oh mein Gott, ich kann mich selber, glaube ich, aus diesem Podcast rauskicken.
Das nee, aber natürlich nicht. Also der dritte hat schon echt ein paar ganz tolle Sachen. Also allein schon, das, was ich da genial finde, ist der Anfang. Wo dann auch eigentlich zwischen Teil 2 und 3 doch deutlich Zeit vergangen ist, was ja dann auch von Zwischenteil in irgendwie in einem Spiel genutzt wurde. Aber jedenfalls, der Anfang war ganz toll, aber dieser Waldplanet Endor, so toll die Fahrten auf diesen Wiesen, Speedbikes.
Ja, irgend sowas.
Waren, aber die Ewoks, also tut mir leid, die fand ich ganz schlimm. Das das ist sozusagen, George, also da hat wahrscheinlich George Lucas sich auch gedacht so, cool, jetzt rollt der Merchandise-Zug, jetzt brauchen wir noch richtig geiles Kinderspielzeug.
Und, naja, und, nee, ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass das...
Ich weiß, der Film
war von Anfang an ein einziges Merchandise-Ding und ein einziges Geldmachmaschine, der erste schon. Und worauf ich auch eigentlich, damit wir es ein bisschen im Kontext halten, ist die Frage, ist zum Beispiel, waren diese drei Filme wirklich von Anfang an als eine Trilogie geplant? Oder war der erste einfach so ein Erfolg, dass man gesagt hat, da machen wir noch einen zweiten?
Also wenn man ehrlich ist, ist der erste ja schon ziemlich abgeschlossen. Also man mit Klasse, mit Explosion zum Schluss und vermeintliche Vernichtung des Bösen. Und so ist er eigentlich abgeschlossen. Aber der Vorteil war, die Geschichte ließ halt noch genug Platz für eine weite Erzählwelt. Ohne jetzt zu viel zu erzählen, das ist auch das, was ich jetzt schon ungefähr dreimal versucht habe, bei Inception rüberzubringen. Auch der Film lässt noch Platz für eine große Erzählwelt. Ganz anders als halt Filme, wo das halt nicht so ganz möglich ist. Aber den ersten Teil glaube ich nicht, dass da schon von vornherein mit einer Trilogie oder gerade noch einem Nachfolger oder so gerechnet worden ist. Aber dass man sich halt Platz gelassen hat und viele Stellen ganz einfach nicht so ausstaffiert hat, wie man sie hätte ausstaffieren können, das ist definitiv wahr.
Zumal auch der George Lucas ja diesen Lost-Leuten, ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, ist ja irgend so eine Mail geleakt, passt auch gut zum Zeitgeschehen gerade mit WikiLeaks, ist eine Mail geleakt, die er an die Lost-Leute geschickt hat. Und zwar ging es darum, dass er gesagt hat, Leute, sagt auf jeden Fall, dass ihr das von Anfang an so geplant hattet. Und dann glauben die euch das schon. Man muss das einfach nur überzeugend rüberbringen. Dann glaubt man euch schon. Und ich weiß nicht, ob er das auf die drei ersten, also vermeintlich ersten Teile, also Episode 1 und Co., gemünzt hatte oder ob er da überhaupt die gesamten 6 Teile meinte. Aber mal weiter, es gibt ja zum Beispiel, finde ich, ein Beispiel, wo die Sequels irgendwie zwar toll gemacht sind vom Optischen, aber ich finde einem erzählerisch und einfach von der Story überhaupt nichts bringen. Und das ist Matrix. Ich fand, Matrix war so perfekt abgeschlossen, der erste Teil, wie er da in die Luft springt. Und es war so ein tolles Gefühl. Und ich finde, der zweite und dann auch vor allem der dritte haben dieses Niveau überhaupt nicht halten können. Sind wir da einer Meinung?
Ja, also sehe ich auch so.
Carsten?
Ja, sehr, sehr schönes Drei-Silben-Statement. Ja, also ich muss gestehen, wenn man das so als Trilogie betrachtet, hat es der zweite und der dritte Matrix-Teil sicherlich sehr schwer, weil es ist halt einfach nicht diesen Trick, dass so philosophische Aspekt, der da in dem Film steckt, dass man den so einfach in dem zweiten und dritten Teil wieder aufbaut. Das geht halt leider nicht, weil dafür wurde alles schon in dem ersten Teil erklärt. Aber was halt Matrix auch ausgemacht hat, ist halt dieser vielleicht bis dahin noch nicht so in die Öffentlichkeit getreten wordene Kung-Fu-Aspekt. Also oder diese Art von Action. Und da musste ich sagen, hat der zweite und der dritte Teil wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Also da wurde wirklich viel erarbeitet, muss ich offen gestehen. Ob das diese Zwillinge sind, wir sind ja nicht unsichtbar, aber wie nennt man denn Personen, die sich so ändern können, dass sie keinen Widerstand mehr bieten? Und ich meine jetzt nicht Pazifisten, sondern dass man halt durch sie durchgehen oder durchgreifen kann. Also diese Ghosts, die sind halt ziemlich cool durchdacht, oder wie Trinity mit dem Motorrad rückwärts durch den Highway fährt. Das ist zumindest aus diesem Aspekt super. Aber dass diese Auflösung, wie man sie im ersten Teil hat, dass die in den Teilen danach nicht mehr ging, das ist wahr und ist so gesehen eher eine schlechte Trilogie.
Ja, und wir hätten... Eine der furchtbarsten, wo ich kenne, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, ich habe mich persönlich wirklich wahnsinnig auf die Fortsetzungen gefreut. Ich gedacht, also Matrix war für mich wirklich ein wahnsinnig tolles Kinoerlebnis. Und ich habe mich wirklich auch gefragt, gerade weil der erste in sich so abgeschlossen war, wie wollen sie jetzt weiter erzählen, wie das Ganze interessant halten. Und das Ergebnis hat trotz toller Tricks, trotz toller Kampfszenen. Also das war eine Beleidigung eigentlich für jeden intelligenten Menschen. Ganz, also Logiklöcher der schlimmsten Sorte. Eine überflüssige Tanz-Ethno-Szene, wo ich dann auch gedacht habe,
ja, die war
falschen nicht. Film. Überbordende religiöse Symbole und ich glaube irgendwo, dass die Jungs bei den Dreharbeiten auch irgendwo verloren haben, wo sie hin wollten. Also weil sie wahrscheinlich auch gedacht haben, hey, eigentlich das Ding, der erste Teil hat ein Ende, der zweite ist jetzt, der war aber so erfolgreich, da muss also was nachkommen. Aber nee, also ging gar nicht, fand ich.
Ja, ich bin da völlig. Ich fand wesentlich gelungener, zumindest wenn man das Sequel angeht, von einem Film, der auch eindeutig eigentlich als einzelner Film gedacht war, fand ich den zweiten Teil zum Beispiel von Jaws, fand ich noch sehr entertainend. Ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass ich den ersten ist natürlich ein Meisterwerk. Aber ich fand den zweiten mit den Kindern auf hohem Wasser, also Jaws, der weiße Hai, fand ich mindestens genauso entertainend. Wie seht ihr das?
Ich habe ihn leider nie gesehen, den zweiten weißen Hai.
Also er erzählt, finde ich, er spinnt die Geschichte schon schön weiter. Jaws 2, aber ich fand ihn auch, also er ist schon ganz, ganz arg im Vergleich zum ersten Teil abgefallen, fand ich jetzt wiederum. Aber er war immerhin noch besser wie der dritte Teil.
Ja, der dritte war der dritte und der vierte erst.
Ja, aber wobei der dritte war 3D. Also, wow.
Ja. Und man sieht auch jetzt noch, wenn man den Film guckt, ich habe mir die vor einem Jahr oder zwei nochmal alle drei geguckt, da kam nämlich der erste auf jeden Fall als so eine Special 30 Jahre oder sowas Edition raus. Und da habe ich mir alle drei nochmal angeguckt und da ist mir aufgefallen, dass beim dritten eben wirklich diese Szenen, so ein Bein oder so, was dann so noch im Wasser schwimmt, da sieht man deutlich, das waren so die Szenen, wo man den 3D-Effekt ganz besonders nach vorne stellen wollte.
War denn der zweite Teil der, wo die halt so mit Kinderschauspielern gearbeitet haben?
Ja.
Und die haben das dann so hinbekommen, dass sie da so eine Panik fabriziert haben, dass die Kinder da wirklich Angst bekommen haben und gedacht haben, dass da tatsächlich ein Hai rumschwimmt?
Also ich habe so einen Grusel vor weißen Hai, das hätte man mich als Schauspieler genommen und selbst wissend, dass dieser Hai nicht echt ist, wäre es für mich ein leichtes gewesen, Panik zu simulieren.
Also ich finde halt, was dem zweiten Teil total abging, war diese coole Dreier-Männer-Konstellation, die dann auch nochmal die Atmosphäre auf dem Schiff im ersten Teil brutal angezogen hat. Also Richard Dreyfuss als Forscher war wirklich toll in der Rolle, fand ich. Und das fehlt halt. Ich meine, Roy Schneider ist dabei gut. Hallo?
Ja.
Ah, Roy Schneider ist dabei cool. Weißt du
nicht,
aber
Roy Schneider?
Ich glaube Schneider, oder? Aber müsste ich selber jetzt nachschauen. Das Problem, wenn man das sehr spontan heute macht. Ja, aber jedenfalls, das hat so ein bisschen gefehlt und ja, also gehört aber immer noch, muss man fairerweise sagen, zu den besseren zweiten Teilen. Also da gibt es noch Schlimmeres.
Ja, also er heißt Roy Scheider, aber ich gebe dir recht. Also ich finde ihn, wie gesagt, der erste ist ein Klassiker, vor allem weil Spielberg da es schafft, diese Spannung aufrechtzuerhalten, ohne den Hai zu zeigen, indem er eben Symbole benutzt, also indem sie diese Fässer an ihn rantackern und dann man weiß, sobald die Fässer auftauchen, jetzt ist der Hai wieder da, aber es ist auf jeden Fall ein gelungeneres Sequel, weil es eins, ich wollte mal ein Beispiel, habe ich mir überlegt, wo ein Film besonders erfolgreich war und man im Nachhinein einen zweiten Teil gedreht hat, der ursprünglich nicht, und die Filme bauen ja auch in dem Sinne handlungsmäßig, wenn man so will, nur ganz grob aufeinander auf. Und zwar ist das verbindende Element ja eigentlich nur dieser Küsten-Sheriff von Roy Scheider eben gespielt. Aber sonst ist da ja nicht irgendwie eine Handlung, also dass der Hai sich rächt oder die Mutter des Hais zurückkommt oder ähnliches, sondern es ist ja wirklich pur Ich weiß, warum Carsten jetzt lacht.
Die Mutter des Heiß kehrt zurück.
Ach so, ich dachte, du hättest den Link angeklickt, den ich in den Chat gepostet habe. Aber was ich jetzt, oh Gott, nicht wieder so eine Lachanfallgeschichte. Prequels. Ich habe immer das Gefühl, momentan, wenn ein Film besonders erfolgreich ist, dass man sich für ganz besonders ausgefuchst hält, wenn man statt einem Sequel ein Prequel macht. Also erst bei Star Wars war das so. Ich hätte mir so gewünscht, und auch wenn Mark Hamill inzwischen eine fette Sau ist und auch ein Harrison Ford nicht mehr so richtig knackig als Han Solo rübergekommen wäre, ich hätte gerne den Chewie, den Han und den Luke nochmal gesehen. Und ich würde, glaube ich, sogar spenden, wenn...
Wobei,
ja,
ich finde es ein interessantes Phänomen, also dass zum Beispiel ganz viele Kids, die ich kenne, Teil 1 bis 3 eigentlich saucool finden und Teil 4 bis 6 bei Star Wars dagegen eher als ein bisschen boring empfinden. Also ist beobachte ich bei dem Sohn meines Mitarbeiters eigentlich recht schön. Der Vater ist da auch recht fassungslos und versteht nicht, dass sein Junior dummerweise die drei in Anführungszeichen schlechten Teile findet. Ich glaube, das ist auch so eine Geschichte, mit welchen Filmen du da aufgewachsen bist oder so.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, also es haben sich ja die extrem auf Jar Jar Binks eingeschossen.
Hey, der war auch...
Nein, aber jetzt
also
jetzt,
Anekdote eines darf eines
ich kurz Händlers. Fertig machen? Ganz kurz, ja, sorry. Ganz kurz. Jar Jar Binks ist ein total alberner Charakter, aber wir sind eben nun mal viel erwachsener und man erwartet von Star Wars bestimmte Sachen. Wenn ich mir aber die alten Teile nochmal angucke, ich kann mich natürlich schwer in die Situation versetzen, die ein Kind hat, wenn sie zum ersten Mal sieht, oder ein Erwachsener, der sie noch nicht gesehen hat, aber der C-3PO und der R2-D2, diese bescheuerten Dialoge, was also gerade C-3PO sagt, dann dieses Falschsprechen, was man inzwischen natürlich total kultig findet, vom Yoda und eben auch die Ewoks. Also wir haben auch in den ersten Teilen total plumpen und doofen Humor. Also
okay. Ganz ruhig. Das Falschsprechen vom Yoda, okay, dass das albern wirkt, okay. Aber dass C-3PO peinlich labert, das kann ich leider so nicht stehen lassen. Er redet sogar sehr ordentlich.
Nein, aber er hat eine ähnliche, er übernimmt eine ähnliche Rolle wie Jar Jar Binks, weil Jar Jar Binks die Handlung im Grunde gar nicht vorantreibt, sondern immer in gewissen Situationen eine gewisse Komik herbeiführt. Und das hat C-3PO nämlich auch gemacht, weil er in den größten Gefechten und was weiß ich, mit irgendwelchen anderen bescheuerten Robotern angefangen hat, so, oh, sie kommen auch hierher. Also er hat eine ähnlich, ich sag ja, es ist sauschwer, das zu beurteilen, aber ich glaube, wenn ich jetzt den Film zum ersten Mal sehen würde und nicht C-3PO total lässig und kultig fände, dann würde mir C-3PO mindestens genauso auf den Sack gehen. Oh, Master Luke, wo komme ich hin? Was soll das? Weißt du, wie ich meine? Kannst du zumindest im Ansatz verstehen, welchen Punkt ich machen will?
Schon klar, aber nur ein paar Beispiele. Jar Jar Binks sagt sowas wie, mich sie geben auf. Nur um es klarzustellen, und C-3PO hat halt solche Gag-Elemente, dass er sich mit einem anderen Roboter unterhält und man versteht nicht genau, was er sagt, halt irgendwas in irgendeiner Sprache, die man nicht versteht, und er antwortet darauf nur, oh, wie unhöflich. Ich weiß nicht, ja. Das hat halt irgendwie eine andere Art von Humor. Das eine ist irgendwie sehr platt und so Slapstick-mäßig schwer zu beschreiben und das noch von einem computeranimierten Charakter, der ja irgendwie an sich nicht tollpatschig sein kann. Da ist ja irgendwie, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Und C-3PO, der zwar ein Roboter ist, aber wo man irgendwie sofort weiß, ja, da steckt einer drin. Wohingegen man bei R2-D2 nicht so sagen kann. Und da muss ich sagen, das ist schon ein Unterschied. Und deshalb finde ich C-3PO nicht so schlimm wie Jar Jar Binks.
Vor allem bei Jar Jar Binks, da hast du halt auch ein bisschen die Ausrichtung. Ja, ich weiß, Star Wars ist sowieso Kommerz und so. Aber wenn du neue Figuren bekommst als Händler und so ein Assortment aufpackst und von 24 Figuren 18 Charger Blinks sind, dann weißt du schon, was die Figur eigentlich, warum die in dem Ding drin ist. Und mir fehlt, also was ich bei den C3PO und R2D2 so klasse fand, war einfach, dass man gesehen hat, dass Lukas sich da durchaus auch an zwei ganz großen der Slapstick-Comedy-Stummfilm-Ära, wobei weniger Stummfilm-Ära orientiert hat, also Dick und Doof, merkt man schon. Und bei Jar Jar Binks geht es mir wie Carsten, also der kam einfach nur doof rüber. Also
Der war nicht dick, aber ab davon glaube ich, ehrlich gesagt, ich finde diese Remake-Teile, also gerade der zweite, den fand ich echt unerträglich, und ich habe auch ehrlich gesagt ab der Hälfte kaum noch durchgeblickt, wer da eigentlich wen wie hintergeht, was da genau los ist. Carsten?
Ja.
Achso, ich dachte... gut. Ich muss aber sagen, dass ich den ersten, also Episode One, ich fand es sehr schade, dass Darth Maul da gleich draufgegangen ist, weil den fand ich wirklich sehr schön scary. Also,
ja, der war klasse.
Ja, also war auch einer der stärksten Charaktere. Total bescheuert, den da zu verheizen. Aber es gibt ja ein sehr gutes Review, und jeder, der Bock hat, sich so englische Reviews anzugucken, da hat ein Kritiker in 50 Minuten, also das ist fast schon ein Film für sich selbst, Episode 1 zerlegt und mal das in Worte gefasst, was man nur so fühlen kann, warum dieser Film nicht wirklich zusammenpasst.
Ich finde den ersten und den dritten, die finde ich eigentlich ganz okay. Also ich finde den dritten, da kriegt man halt Gänsehaut, wenn dann zum ersten Mal Darth Vader sozusagen zu sehen ist. Obwohl mir das alles zu herzschmerzig war.
Der erste mit dem
Rennen, ich fand, der hatte coole Effekte. Also wie gesagt, es ist halt alles unter dem Gesichtspunkt, dass Star Wars eben einfach totales Effekt-Kommerz-Kino schon immer war. Und die Handlung, also gerade wenn man es jetzt mit einem Matrix vergleicht, ja im Grunde eine Soap am nächsten kommt. Also mit ein bisschen Krieg dabei und Action. Aber es ist ja jetzt nicht irgendwie von der Handlung jemals ein bahnbrechender Film gewesen. Er bringt einfach nur unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, der Punkt, den, ich glaube, Carly war es eingangs gesagt hat, ich glaube, es hat extrem viel damit zu tun, mit was man aufgewachsen ist. Also selbst hätten sie jetzt Teil 7, 8, 9 gemacht, hätten die wahrscheinlich den wenigsten gefallen.
Ich denke, das Problem ist natürlich auch ein bisschen an Star Wars, dass man unfassbar hohe Erwartungshaltung an das Prequel, an die drei Prequels hatte. Ich meine, klar, Star Wars, ich denke mal, in der Generation, sagen wir mal, 65 bis Jahrgang 80, Star Wars wird damit bei den meisten zu den beliebtesten Filmen gehören. Und da ist auch natürlich viel Kindheitsverklärung auch dabei. Man fühlt sich auch heute noch ein bisschen wie ein Kind, wenn man die Dinger anschaut. Also zumindest ging es mir ein bisschen im Kino so. Meine Freundin dagegen ist eingeschlafen. Werde ich ihr auch nie verzeihen. Aber das ist, denke ich, mein Hauptproblem, was Episode 1 bis 3 hat, dass diese enorme Erwartungshaltung, und ich glaube, das ist gerade auch ein Problem, was Prequels generell haben. Wenn generell Fortsetzungen beziehungsweise Prequels, wenn das der erste Teil so oder die ersten paar Filme so unfassbar gut waren, dann haben es die Nachfolgenden immer wahnsinnig schwer. Also es ist zum Beispiel bei Mehrteilern, die jetzt nicht unbedingt so storytechnisch zusammengehören, ist auch oft interessant, wie sich so eine Reihe entwickelt. Ich finde, Alien ist da ein sehr schönes Beispiel.
Ja, Alien ist ein gutes Beispiel, aber ich finde, als Beispiel für nicht so extrem von der Handlung zusammenhängende, aber die Hauptcharaktere beibehaltende, wo der erste Teil ein Erfolg war und der zweite und dritte trotzdem gut zu sehen sind, finde ich Die Hard. Also ich fand den zweiten Die Hard da mit dem Flughafen, fand ich mindestens genauso cool wie den ersten. Aber da bin ich wahrscheinlich alleine mit, ne?
Ja, also das Problem mit Die Hard ist halt bei mir, Die Hard war für mich wirklich, was das Action-Kino betraf, eine absolute Offenbarung. Ich habe das Glück gehabt und habe den damals auch im Kino gesehen. Auch wieder so ein Film, wo dir jeder gesagt hat, der muss reingehen, das ist ein tolles Action-Kino. Man geht halt da rein, denkt sich, ja, mal gucken, wenn so viel gelobt wird und rechnet eigentlich schon enttäuscht zu werden, dann wird da so ein unfassbares Action-Feuerwerk abgebrannt. Und John McClane, ich meine, offiziell ist für mich Die Hard der Weihnachtsfilm einfach inzwischen.
Ja, also, ja, das hattest du schon mal erwähnt. Aber wie siehst du es denn? Findest du den zweiten und den dritten Teil denn vom vierten spreche ich also absichtlich nicht?
Der dritte finde ich echt abfallend. Der zweite finde ich noch ganz gut, wobei der zweite ist natürlich das Rezept, das klassische Rezept der Steigerung, wenn man so will. Alles nur eine Nummer größer, jetzt ist kein Hochhaus, es ist ein Flughafen, jetzt sind es nicht auch nur einfache Terroristen, sondern, Achtung Spoiler, jetzt steckt auch noch eine Armeegruppe dahinter und, also ich finde ihn auch gut, aber das, so dieses Kickback-Erlebnis, das hatte ich nur beim ersten, wobei beim zweiten fand ich dann super, also so diese, dass Bruce Willis beziehungsweise John McClane sich selbst da auch ein bisschen so auf die Schippe genommen hat, so nach dem Motto, ja, warum passiert immer diesem Typ, also ihm das zur gleichen Zeit, wenn man so will. Immer an Weihnachten kommt er in so eine Scheiße rein.
Und immer ist seine Frau in Gefahr. Eigentlich passiert das Schlimme ja seiner Frau. Wird ja gefangen genommen oder sie sitzt im Flugzeug.
Ich finde halt, was der zweite gut macht, ist, dass er überspitzt. Also allein schon die Szene, wo Bruce Willis sich mit dem Schleudersitz aus diesem stehenden Flugzeug rausschleudert und in der Luft brüllt, ihr kriegt mich nicht. Das ist sowas von überzogen. Ich meine, es war ja auch schon im ersten diese Geschichte von wegen einem Typ, der die ganze Zeit barfuß durch die Gegend rennt.
Ja, aber da muss man auch sagen, ein großes Lob an die Bösewichte. Die schmeißen einfach ein paar Handgranaten ins Cockpit, sehen, dass den Krams explodiert und drehen sich auch nicht einmal um, sondern sagen sofort, okay, der Typ muss tot sein. Ich gucke überhaupt nicht nach oben. Ich gucke mir die Sache keine weitere Sekunde weiter an. Für mich ist das alles erledigt. Und das ist schon klar. Aber noch eine ganz kurze Sache wollte ich nur ganz kurz losfinden. Schade, dass du den dritten Teil nicht so sehr magst, Philipp.
Gerade ich mag den dritten Teil.
Ach so, oder?
Entschuldigung,
dass du den halt nicht so magst. Ich fand ihn eigentlich auch sehr gut in seiner eigenen Art. Ja. Also was halt bei dem halt sehr schön war, war halt, dass Samuel L. Jackson echt eine Bereicherung war und dass sie es halt geschafft haben, John McClane halt am Anfang nicht irgendwie so als den Held darzustellen, sondern erstmal irgendwie als eine Person mit Problemen. Und dann dieser Gegenspieler, der ist halt irgendwie denen immer einen Schritt voraus. Die Rennerei durch New York gibt dem Film unglaublich viel Tempo. Und zwischen diesem, am Anfang war ja John McClane immer mehr oder weniger alleine. Okay, er hatte da seinen Polizistenkollegen immer noch dabei, aber der hat ja nicht irgendwie wirklich was mitgemacht. Aber in den Dialogen, die sich da entwickelt haben zwischen halt Samuel L. Jackson und Bruce Willis, ist schon viel Humor drin. Also die passen einfach gut zusammen.
Ja, da hat sich der Film so ein bisschen zu so einem Buddy-Film entwickelt, wenn man möchte. Also das war bei den ersten beiden Teilen eigentlich so ja nicht der Fall, oder Philipp?
Nee, eben, das wollte ich gerade schon anmerken, aber ich rede die ganze Zeit schon so viel, dass der dritte eben zu einem Buddy-Movie wurde. Aber ich fand den dritten auch, ich fand schon die Eröffnungsszene, als Samuel L. Jackson in seinem Laden ist und dann macht ihn irgendein Junge auf diesen Mann aufmerksam, der auf der anderen Straßenseite in einem schwarzen Stadtteil New Yorks mit einem I hate niggers Schild um den Hals stand, das war einfach spitze. Also ich fand's super entertainend.
Jetzt, was mir jetzt auffällt, ist natürlich, dass wir hauptsächlich jetzt die meisten Filme, wo wir sagen, die haben ja eine strenge chronologische Zeitlinie. Also jetzt quasi Die Hard 1 bis 4, Star Wars 4 bis 6, Jaws 1, 2. Also von ich denke, ihr versteht, wie ich das meine, oder? Mit der Zeitlinie.
Nee, noch nicht. Nämlich,
also, immer aufsetzt auf dem, was davor passiert ist.
Und das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, das tut Star Wars. Star Wars hat, wenn man alle drei hintereinander guckt, auch wenn das praktisch im Nachhinein konstruiert wird, eine vermeintlich durchgehende Handlung. Und Die Hard sind ziemlich für sich sehbare Filme. Also du hast in keinem Die Hard hast du in irgendeiner Weise Schwierigkeiten, wenn du, egal mit welchem Teil du anfängst, weil da überhaupt keine Vorkenntnis der anderen Teile nötig sind. Bei Star Wars ist es schon wesentlich anders.
Ja, aber das meinte ich gar nicht damit, dass es das schwierig macht, sondern sie sind halt chronologisch korrekt, wenn man so möchte. Also ich meine, ich habe ja gerade eben vorhin erwähnt, dass McClane im zweiten Teil ja auch auf Dinge bezogen, die im ersten Teil passieren, so nach dem Motto, warum passiert mir eigentlich immer das?
Ja, aber das ist so wirklich der einzige Punkt, in dem es Bezug nimmt.
Und es gibt ja auch, worauf ich nämlich hinaus wollte, es gibt ja auch Sequels, wo es komplett anders funktioniert. Wo die Zeiten wild gemischt werden zum Teil. Also wo es nicht mal ein Prequel ist, sondern ein Sequel. Mir würde da jetzt spontan zum Beispiel mal Infernal Affairs einfallen. Von Andrew Lau, kennt ihr den?
Ich kenne nur von das Remake, was eigentlich ganz gut hier in das Podcast-Thema passt.
Ah, okay. Auch, oder...
das ist der Scorsese-Film, das Remake, oder? Wie heißt
genau,
der?
Richtig.
Departed. Ja. Da ist es ja auch so, dass bei Infernal Affairs der zweite Teil eigentlich, also der hat auch eine 2 vorm Titel, also ist auch kein... nach meiner Definition jetzt nicht unbedingt ein Prequel an sich, obwohl er in der Vergangenheit eigentlich spielt. Weil er dann quasi erzählt, wie die eigentlich zur Polizei beziehungsweise gekommen sind. Und der dritte wiederum spielt zu einem ganz anderen Zeitpunkt. Und filmt oder ein Epos, wo das auch ein bisschen eine Rolle spielt, ist zum Beispiel Der Pate. Der zweite Teil.
Ja, 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 ja. Obwohl ich da auch ich finde ein zweiter Teil muss nicht chronologisch nur in der späteren Zeit spielen. Der kann durchaus mal Sprünge nach vorne machen. Wobei auch Der Pate ja eher wirklich war doch wahrscheinlich von Anfang an als Trilogie geplant, oder nicht?
Nee, war nicht als Trilogie geplant. Der Pate ist ja eine Literaturumsetzung, also von Mario Puzo. Und meines Wissens, jetzt lehne ich mich aber aus dem Fenster, sind die späteren Teile später geschrieben worden auch. Zumindest beim dritten Teil bin ich mir relativ sicher, dass der erst sehr viel später geschrieben worden ist und dass es auch nicht angedacht war. Und vor allem, was da für mich dagegen spricht, ist eigentlich auch, dass der Pate wirklich in sich, also abgeschlossen ist einfach. Ja. Also da hast du jetzt Bedürfnis zu wissen, wie geht's jetzt weiter, was du ja normalerweise bei so einer Dreier-Trilogie, also
ja, Khalil ist kurz weg, ich überbrücke kurz. Ich denke, ein ganz großes Problem der Trilogien, wo im Nachhinein was dazu geschrieben wurde, ist, dass der erste Teil nicht als erster Teil geschrieben wurde. Und ich prognostiziere, dass zum Beispiel How to Tame a Dragon, also Drachen, wie heißt der, Zähmen leicht gemacht?
Drachen Zähmen leicht gemacht, genau.
Der ist in sich so stimmig, also da geht es eben drum, wie der Junge mit den Drachen, also wie die Menschen und die Drachen ihr Verhältnis zueinander ändern. Und er war ein riesen Kassenschlager und jetzt kommt eben ein zweiter Teil, wurde, nachdem es so ein Erfolg war, wurde ein zweiter Teil angekündigt. Und das ist natürlich dann immer die Gefahr, dass man sich da was aus den Fingern lutschen muss. Und hätte man von Anfang an das als Trilogie geplant, wäre vieles, was im ersten Teil passiert ist, wahrscheinlich noch nicht im ersten Teil passiert, sondern hätte man das mehr in die Länge gezogen. Und das ist glaube ich, auch eins der großen Probleme der Trilogien oder Mehrteiler oder Sequels, die praktisch durch einen Erfolg herbeigeschrieben wurden. Und noch ein Thema, was hier oft im Podcast zum Tragen kam und immer hart diskutiert wurde, ist das Thema Remakes. Ich finde, es gibt ja erstmal gibt es den Unterschied zwischen Remake und Remake insofern, dass es Remakes gibt, die von Filmen, die in Europa bekannt wurden, die für Amerika nochmal gemacht werden. Und da gäbe es zum Beispiel Nightwatch, was vom selben Regisseur gemacht wurde. oder auch Funny Games, was auch vom selben Regisseur gemacht wurde. Und Funny Games kann man zum Beispiel schwer unterstellen, ein schlechtes Remake zu sein, weil das Drehbuch 100% dasselbe ist. Also die Dialoge, die Kameraeinstellungen, es ist eigentlich wirklich derselbe Film. Also es ist kein Remake, wo man, wenn man das Original kennt, sagen muss, den musst du dir angucken. Aber es gibt ja auch Remakes in dem Sinne, dass es eine Neuinterpretation des Stoffes ist. Also ich fand, wenn ich heute weder das Original noch das Remake kenne und ich gucke mir hintereinander The Last House on the Left an, dann finde ich das Remake aus heutiger Sicht auf jeden Fall entertainender und spannender. Und da interessiert mich unglaublich, was Khalil gerade von diesem Remake hält.
Hast natürlich auch was rausgesucht, mit dem ich tatsächlich Schwierigkeiten habe. Also zunächst mal ist es tatsächlich so, dass das Remake, da gebe ich dir jetzt recht, deutlich unterhaltsamer ist. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, wenn Last House on the Left, das ist ein Film mit jeder Menge Zahn der Zeit, wie man so sagt. Aber dann ist das Remake an ein paar Stellen für mich einfach abgewichen vom Original, womit ich dann ein bisschen so Schwierigkeiten hatte, weil er dann einfach nicht mehr ganz so hart und so nihilistisch rüberkam. Da meine ich jetzt speziell Achtung, Spoiler, wenn man so will, wie die Eltern unterschiedlich mit dem umgehen mit den Leuten im Haus. Also zum Beispiel im Remake ist es ja so, dass die Täter, die sie da als Gäste aufnehmen, dann auch der Familie an sich schaden wollen. Das fällt ja beim Original komplett. Also da wollten die einfach irgendwo pennen. Und ist es schon wieder so eine Rechtfertigungsgeschichte, dass die Eltern auch so extrem hart zurückschlagen. Aber es gehört für mich nichtsdestotrotz tatsächlich zu den besseren Remakes in der Richtung, muss man schon sagen. Also verglichen mit was wie, sagen wir mal, Freitag der 13., den ich heute noch als persönlichen Affront gegen meine Person sehe.
Aber kann man das als Remake beschreiben? Weil ich finde, habe ich den überhaupt gesehen? Aber es ist ja so, dass ist es dann auch, weil du von Freitag der 13. sprachst, der ja extrem viele, wenn man so will, Remakes hat, aber eben eigentlich ja Sequels, aber das Remake von Freitag der 13. ist ja nicht das Remake des ersten Teils. Oder ist da auch wieder die Mutter am Ende?
Nee, aber ich denke mal, das Problem ist natürlich, dass, das hat Scream schon sehr passend auf den Punkt gebracht, Freitag der 13. steht bei den Leuten nicht für die, für Jason Voorhees Mutter, sondern sie steht für Jason. Von daher ist es ist für mich ein Remake. Ein Remake muss ich ja auch nicht immer sklavisch an die Vorgabe halten. Also es gibt ja auch wirklich Beispiele für gute Remakes, die sich eben nicht sklavisch an die Vorlage halten. Ja,
aber dann hätte ich als Gegenpunkt, dass es dann, wenn überhaupt, ein Remake des zweiten bis siebten, achten, neunten Teils ist, aber nicht des ersten.
Ja, aber die Produzenten müssen ja noch ein bisschen was verkaufen. Also ich denke mal ganz klar, das ist vielleicht das Remake aus schlechte Wort, weil es geht ja da hier auch eher darum, eine klassische Genrefigur wiederzubeleben. Von daher trifft es ein Reboot vielleicht für mich genau. In dem Fall besser. Genau. Aber trotzdem war Freitag der 13., ob es jetzt ein Reboot oder ein Remake war, eine ganz, ganz finster. Oh.
Es war doch für das Produzententrio, wie heißen sie nochmal?
Michael Bay. Ja, ich meine, die haben
ja auch Nightmare geremaked. Hat denn jemand
Nightmare? Ja, habe ich auch gesehen.
Und der war ganz schlecht, oder?
Ja, er war okay. Von den ganzen Filmen, also von diesen Remake-Geschichten, haben mir noch mit am besten Texas Chainsaw Massacre irgendwo gefallen. Auch wenn er nicht ans Original rankommt. Ich meine, gut, natürlich mit dem Original, auch bei Freitag der 13. wird heute wahrscheinlich kein Sechsjährigen mehr hinterm Ofen vorlocken.
Ich finde das durchaus sehr creepy. Also ich glaube, gerade den Sechsjährigen würde man hinterm Ofen vorlocken, weil dieser Film sich nicht so auf Slashen, aber auch gute Slash-Szenen hat, sondern auch von den Kameraeinstellungen und wie er mit dem Licht spielt, also dass man gegen das Licht filmt und man eben...
Okay, dann lass es mich anders formulieren, dass es quasi Teil, wie du so schön gesagt hast, Teil 2 bis 10 ein Remake ist. anderes Beispiel ist für mich da, gerade die Nightmare on Elm Street Reboot-Geschichte, wo du halt merkst, also bei Nightmare on Elm Street, so sehr ich den ersten Teil mag, aber da hat halt schon der Zahn der Zeit ganz schön dran genagt, finde ich. Er hat ein paar creepy Stellen nach wie vor, aber wenn ich ehrlich bin, er ist schon nicht unbedingt so gut gealtert.
Nee, ich habe mir auch irgendwann mal diese Box geholt, wo, ich weiß nicht, 7 Teile oder so drin
sind. Alle, sind alle drin, genau. Also bis auf Jason versus Freddy.
Genau. Und also ich bin ja nochmal irgendwann als Freitag der 13. schon gar nicht mehr irgendwie schick war, bin ich ins Kino gerannt, weil ich diese Idee, ich weiß nicht welcher Teil es war, dass die Schauspieler, die Freitag der in Nightmare gespielt haben, also auch der Schauspieler, der Freddy spielt und Co., von dem echten, von dem Film, den es auch eben in dem Film gibt, gejagt werden. Weißt du, welcher Teil das war?
Freddy's New Nightmare.
Genau. Und das ist ja auch praktisch...
Oh Gott, ich weiß sowas. Oh.
Ja, ich finde auch, das ist... Mein Hirn funktioniert besser mit unnützem Wissen eliminieren.
Nein, aber da überlegst du halt immer, was ist von der Festplatte wohl gelöscht worden, dass ich weiß, was... Oh Gott, okay, sorry.
Da wo nicht viel ist, kann auch nicht viel gelöscht werden. Aber es gibt ja noch ganz andere Remakes, und zwar die wirklich einer Neuinterpretation. Und ich habe zum Beispiel, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich fand ja so Finster die Nacht, fand ich Let the Retter Come In, fand ich ja einen super Film. Und ich weiß, dass damals ich vielerorts gelesen und gehört habe, dass Leute sagten, das Buch ist so viel besser, was natürlich immer so ist. Weil niemand kann zufällig deine Fantasie graben und genau so den Film aussehen lassen. Aber es muss die schwedische Interpretation des Buches muss ganz erhebliche Abweichungen haben. Und ich habe gelesen, dass die amerikanische Remake-Version zumindest einige Aspekte des Buches aufgreift, aber auch keine genauere Interpretation ist, aber wesentlich blutiger sein muss und auf gar keinen Fall ein schlechterer Film. Hat den jemand gesehen von euch zufällig?
Leider noch nicht, nee.
Nee, ich wusste noch gar nicht, dass er überhaupt schon draußen ist.
Also ich habe in dieser Empire-Zeitschrift ein recht langes Review darüber gelesen, aber es mag sein, dass der in Europa oder in Deutschland auf jeden Fall noch nicht läuft. Aber ich bin sehr gespannt, weil die beiden Hauptdarsteller beide sehr gute Schauspieler sind. Also das Mädel ist ja aus Kick-Ass und der Junge, wo hat man den nochmal gesehen? Egal. Aber es sind auf jeden Fall, weiß ich, dass mir beide in ihren vorherigen Rollen äußerst gut gefallen haben. Und ich bin gespannt. Und ich bin auch gespannt, zum Beispiel von Fincher, dieses Remake von diesem, ich glaube, schwedischen was mir ja nicht so gut gefallen hatte, Millennium-Geschichte, weil der sich wohl auch explizit vom Buch hat inspirieren lassen. Natürlich hat er wahrscheinlich mitgekriegt, dass das in Europa ein Riesenerfolg war. Er behauptet ja, die europäische Version gar nicht geguckt zu haben. Und wenn ich er wäre, würde ich sie dann auch nicht mehr gucken. Aber dann ist die Chance, nein, es ist ja wirklich so, dann ist die Chance, dass du dich da unterbewusst von beeinflussen lässt, natürlich viel, viel höher. Also ich kenne auch Musiker, die sagen, ich höre, also jetzt in dem Fall dann Rap-Musiker, die sagen, ich höre keine Rap-Musik, weil das beeinflusst mich zu sehr, wenn ich schreibe.
Die Frage ist halt für mich ein bisschen mit den ganzen Remakes, wohin soll das Ganze noch führen? Weil ich finde es wirklich schade, auch in welcher Geschwindigkeit inzwischen Remakes rausgehauen werden. Ich meine, dass man irgendwelche alten Sachen aus den 80ern oder aus den 70ern sich aufgreift und neu interpretiert, geschenkt kann, was super dabei rauskommt. Für mich ein schönes Beispiel ist Dawn of the Dead. Finde ich beide Teile klasse. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, dass es einen spanischen Rack gibt, und ein Jahr später oder zwei Jahre später Quarantäne gedreht wird, was im Endeffekt die gleiche Story in Grün ist, das finde ich einfach keine gute Entwicklung, wenn man so will.
Ja, aber das, darüber hatten wir schon mal. Das Quarantäne ist dann die amerikanische Version, oder wie?
Ja, das ist die amerikanische.
Und das hat einfach wirklich was damit zu tun, dass die Amis bis auf ein paar Programmkinos, und da gibt es wesentlich weniger Programmkinos, als bei uns. Also bei uns gibt es in jeder Kleinstadt mindestens ein Programmkino. Das ist in Amerika nicht so. Und die Amerikaner sind es im Gegensatz zu den Deutschen zum Beispiel überhaupt nicht gewohnt, Filme synchronisiert zu gucken. Also es funktioniert bei denen einfach nicht. Und mit Untertitel hat auch Kevin Smith in seinem Podcast dazu gesagt, so was hat er sich früher gegeben, als er noch jung und voller Kunstinteressen war, aber inzwischen will er einfach nur entertained werden. Und ich finde, ich frage mich, inwiefern es denn den Amis verboten ist oder inwiefern man das schlecht abwatschen kann, wenn sie ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Stoff so interessant finden, dass sie denken, hey, da möchten wir auch eine Version machen, das ist cool. Und solange die Version nicht einfach nur ein schlechter Abklatsch ist, sondern einfach auch eine Neuinterpretation, finde ich das nicht verkehrt. Den Rack hätte in Amerika wahrscheinlich keine Sau gesehen und hat wahrscheinlich auch keine Sau gesehen. Und der Film ist dann eben auch wirklich für den amerikanischen Markt gedacht. Und natürlich kommt er dann bei uns auch. Aber er ist halt, so muss man ihn halt sehen. Er ist für uns natürlich dann immer eine herbe Enttäuschung, aber er war auch nie, in Anführungszeichen, für uns gemacht.
Mhm. Ja? Ja. Nee, also ich vertrete da durchaus ein bisschen einen anderen Standpunkt, weil ich es eben, klar, ich sehe deinen Punkt. Aber ich tue mich nichtsdestotrotz schwer, weil ich einfach auch bei uns dann merke, ist, dass das Remake bekannter ist wie eigentlich das Original, was manchmal wirklich sehr schade ist. Weil gerade im Fall Rack, den habe ich das erste Mal im Kino gesehen, da war das wirklich ein Erlebnis, der Film. Also gerade, weil der weite Teile dann auch wirklich richtig im Dunkeln spielt und so. Und da finde ich es dann einfach schade, wenn der eigentliche Ideengeber irgendwo ein bisschen untergeht und sich das Remake einfach besser verkauft. Aber es ist meine persönliche Haltung natürlich. Ich gebe es zu, vielleicht möchte ich auch nur nicht, dass meine Götter meiner Filme irgendwann auf dem Altar der Remakes geopfert werden, auch wenn es schon verdammt viele erwischt hat.
Ja, aber du musst sehen, dass deine Götter, wenn sie den Film zum Beispiel geschrieben haben, dann zumindest nochmal entlohnt werden finanziell. Und dass sie
mit Götter meinte ich weniger die Regisseure, sondern mehr die Figuren an sich.
Ah, okay. Ja, fair enough. Kann man natürlich nichts gegen sagen. Aber ich glaube, dass dieses Remaken europäischer Filme, das wird nicht aufhören, sofern der Film einfach ein Erfolg war und interessant war. Und das finde ich auch insofern interessant oder cool, weil dadurch die Amis eben auch an Stoffe rangeführt werden, die es bei ihnen im Kino nicht geben würde sonst. Und von daher habe ich damit weniger Probleme. Ich finde es immer schade, von 300 soll doch auch ein Prequel oder ein Sequel kommen. Wahrscheinlich ein Prequel.
Das ist interessant, da gibt es nämlich ist ein Comic und da gibt es weder ein Prequel noch ein Sequel.
Ja,
da bin ich mal sehr gespannt.
Und ich frage mich auch, das ist für mich, ist es gerade bei solchen Dingern total langweilig. Also wenn ich weiß, die gehen doch alle drauf, Spoiler, dann finde ich das auch irgendwie nicht mehr so spannend zu wissen, wie das alles angefangen hat. Übrigens ein gutes Beispiel für eine Trilogie, die von Anfang an als Trilogie geplant war und der man das auch anmerkt, ist Herr der Ringe. Ich finde den Film von der Story her ziemlich lahm eigentlich. Also wenn man die Story hinschreibt, es gibt eine schöne Szene in im zweiten Clerks, wo ein Star Wars Fan und ein Herr der Ringe Fan sich an irgendeinem Counter begegnen und sich gegenseitig praktisch battlen, und dann macht der Star Wars Fan Herr der Ringe nach und dann sagt er, der erste Teil, wir laufen, wir reisen, wir laufen. Der zweite Teil, wir laufen, wir reisen, wir laufen. Und der dritte Teil, wir laufen. Und dann macht er so eine Bewegung, wie jemand so einen Ring fallen lässt am Ende. Und das war's. Und im Grunde, ich finde die Filme sehr entertainendes Kino. Aber man kann einfach mit aller Interpretation und dazu Dings, dass das, was man da auf der Leinwand sieht, von der Story her extrem geradlinig ist. Dass es da eigentlich nur eine lange Reise beschrieben wird mit vielen Hindernissen und ab und zu auch mal kleinen Querelen in der Gruppe. Aber im Grunde ist da Star Wars dagegen schon ein sehr kompliziertes Konstrukt von Handlungen.
Weiß ich nicht. Also bei Herr der Ringe muss man schon so ein bisschen aufpassen, dass da halt wirklich mehrere Storys nebenher laufen. Man sieht ja nicht nur, sage ich mal, die Aktion der Helden, also der guten Seite, die ja in ihrer Truppe und oder ihrer Gefolgschaft auch mehrfach aufgeteilt werden. Also da stirbt ja zum Beispiel Gandalf oder ich weiß nicht, ob er nun wirklich stirbt oder wiedergeboren wird, aber zumindest die werden halt voneinander getrennt. Es gibt mehrere Handlungsstränge, was halt die Elfen angeht oder Elben. Und alleine der Bösewicht, den man ja so an sich nicht hat, aber halt, dass er halt auch unterschiedliche Lakaien hat, sage ich mal. Man denkt da von eher so kleineren Personen wie zum Beispiel Schlangenzunge bis hin dann schon zu den größeren, wie halt die gesamten Orks oder Saruman und das ist alles halt sehr gut gemacht. Mehrere Geschichten werden nebenher erzählt und es ist schon ziemlich breit. Also da gibt es ja auch Verwerfungen innerhalb der Gruppe, den Abschnitt in die Stadt und sehr, sehr viel zu gucken. Klar, wenn man es natürlich zusammenschneidet, dann reisen sie die ganze Zeit eigentlich nur und wollen zu dem Vulkan. Aber im Endeffekt passiert dann doch viel mehr als nur das. Also das finde ich schon sehr vereinfacht zu sagen.
Ist es auch. Also ja. Ich habe ihn auch ins Gespräch gebracht als eine gelungene Trilogie, weil nämlich die Trilogie natürlich auf den Büchern beruht, aber auch von Anfang an als Trilogie geplant war. Also es ist nicht so nach dem Motto, wir machen einen Herr-der-Ringe-Film und danach machen wir einfach noch ein Sequel, weil der so erfolgreich ist. Ich finde, die Teile sind absolut homogen und man kann auch schwer sagen, oh, der erste ist so viel besser als der zweite oder der zweite ist so viel besser als der dritte. Ich fand alle Teile gut und hatte mich prächtigst entertained gefühlt im Kino.
Also was ich sagen muss, ich persönlich bin der Meinung, dass so der Herr der Ringe so von der Hallo?
Ja, ich höre dich.
Ah, okay. Von der Machart oder von dem Aufbau, wie du sagst, Philipp, was eine Trilogie betrifft, wahrscheinlich zu den Besten gehört, was im Bereich Filmtrilogien gibt. Also ja. Vom Aufbau, von der Struktur. Ich habe alle drei Teile im Kino gesehen und ich muss sagen, das war jedes Mal so eine unfassbare Vorfreude. Bei meinem ersten Mal war es noch ein Zitter natürlich, so, oh je, was macht Peter Jackson denn? Mr. Braindead, gut, man kann ja auch Heavenly Creatures aus dem Film, aber ich saß da drin und habe gedacht so, oh wow, und ich meine, ich bin großer Freund der Bücher und habe dann auch bestimmte Punkte kritisch gesehen. Die Bücherfans haben sie mir auch bis heute nicht nachgesehen, dass er Tom Bombadil nicht drin hat. Aber man hat sich danach wirklich so richtig gefreut auf den nächsten Teil. Und beim dritten Teil dann so dieser unfassbar lange Abspann, der da noch kam, der länger war wie alle anderen Abspänne, das war dann nochmal so ein i-Tüpfelchen, wo das ganze Ding für sich abgeschlossen hat, wenn ihr versteht, was ich damit sagen will.
Da wurden auch alle Fans irgendwie gratuliert, oder?
Ja. Und es war einfach, also da hat man wirklich das Gefühl gehabt, man hat so einen richtig großen Brockenfilm gehabt.
Ja.
Über also drei Jahre verteilt.
Nach dem ersten Teil, dass man sich auf den zweiten Teil freuen kann und da keine Angst haben muss. Und was übrigens echt ein Indiz ist, dass der Film einfach richtig gut ist, ist, dass ich meine Frau, habe ich ja auch versucht, an Star Wars ranzutragen. Lange bevor Episode 1 kam, also was heißt lange, ein paar Jahre vorher, gab es ja diese Remakes der ursprünglichen Teile, also wo nochmal, wo eigentlich der Film verschlimmbessert wurde in meinen Augen. Und da habe ich meine Frau mit reingezwungen und ich glaube, nach dem ersten Teil hat sie schon gesagt, das ist nichts für mich, da komme ich nicht mit zu Rande und ich hätte es mir ja denken können. Und bei Herr der Ringe war es dann ähnlich, dass ich gesagt habe, den musst du sehen, super Film, Fantasy und so. Und sie, gar keinen Bock drauf. Und dass sie nach dem ersten Film richtig begeistert war. Und als wir waren eine Woche mal in New York im Urlaub und hatten, da hat man wirklich eigentlich andere Sachen zu tun. Und dann lief da schon der dritte Teil und hat sie mich im Grunde genötigt, wir müssen den hier gucken im Kino. Also sie war wirklich begeistert von allen drei Teilen und sie ist normalerweise mit Fantasy und solchen Geschichten nicht unbedingt ja, denen nicht sonderlich wohlgesonnen.
Wobei man natürlich auch sagen muss, also ich kenne wirklich eine Menge Fantasy-Filme, aber so eine homogene Welt, wie Tolkien bzw. Jackson da erschaffen haben, das sucht seinesgleichen. Also da kann man noch so sehr sagen, dass die Story, wenn man sie tatsächlich in ein paar Ecken abschneidet, sehr einfach ist, aber was die Welt betrifft, unfassbar, wie rund das alles in dieser Welt wirkt.
Und
ich kann nur noch mal sagen, kann mich an wenig Filme erinnern, wo ich wirklich mich auch schwer tun würde und sagen würde, der Teil ist jetzt der Beste. Also ja, das ist noch mal, bei den meisten anderen Sachen finde ich, ob es Alien ist, ob es jetzt Jaws und vorhin war, der Pate, könnte ich zumindest sagen, der Teil hat mir besser gefallen oder so. Aber beim Herr der Ringe war es wirklich so, dass ich dann, und das macht es dann auch noch mal wirklich zu so einem Epos, dass du eigentlich keinen Film für sich alleine stehen lassen kannst oder willst, sondern es als Konzept, Gesamtkonzept sehen musst.
Ja, interessant, weil auch gerade es Jubiläumsjahr ist, ist natürlich noch die Trilogie von Back to the Future. Und zwar weiß ich noch, dass ich, dieser Film hat mich wie kaum ein anderer Film in meinen jungen Jahren beeinflusst. Also ich war sowas von Adrenalin geladen nach diesem Film und fand ihn so fantastisch. Also der war für mich einfach der perfekte Film. Und ich weiß, dass ich im zweiten Teil drin war und der zweite Teil ja storymäßig ja fast noch mehr bringt. Der passt auch eigentlich super in die Mindfuck-Folge, die wir in der nächsten Episode haben wir Mindfuck, werden wir als Thema haben. Aber ich weiß noch, dass am Ende des Films damals im Kino in Deutschland kam auf einmal und demnächst, und dann sah man eben den dritten Teil, und zwar diese Wildwestern-Dinger. Und ich habe mich danach mit einem Freund gestritten, weil ich gesagt habe, Mann, das ist ein Scherz, das ist nicht ernst gemeint. Weil ich gedacht habe, jetzt machen sie auch Spaß, praktisch zeigen sie nochmal, weil es sah auch wirklich so aus wie, ja, haben wir alles schon gesehen, nur jetzt halt im Wilden Westen mit denselben Personen und allem wieder. Und ich fand den dritten auch recht enttäuschend. Ich fand aber auch, dass die, gerade jetzt mit Herr der Ringe verglichen, überhaupt keine Homogenität hatten. Der zweite war recht düster und hatte viel mehr auf diese Mindfuck, ein extrem kompliziertes Story-Konstrukt, zumindest meine ich mich daran erinnern zu können. Und der erste ist da wesentlich geradliniger und der dritte ist dann vom Setting her so weit wieder weg, also dass man wirklich Probleme haben könnte. Wie sieht denn bei euch die Klassifizierung der einzelnen Teile aus?
Also Entschuldigung, Carly, bitte.
Nee, mach du zuerst,
Carsten. Okay, also ich muss dir folgendes recht geben, der zweite ist der beste. Das liegt aber halt auch daran, dass ich mit Themen, die in der Zukunft oder hauptsächlich in der Zukunft spielen, besser klarkomme als halt entweder mit der mit den USA der 60er oder 70er oder 50er also Jahre.
Ich finde den zweiten nicht den besten, nur so
am Ach so, oh ja gut, also
den besten, fand den zweiten aber ein gutes Sequel, den dritten dann aber abfallend, aber gut.
Okay, ja gut, also ich fand den zweiten mit am besten, der erste kommt definitiv danach, aber es ist nicht schlecht. Und den dritten mit dieser Western-Szenerie, da funktioniert halt vieles nicht mehr. Was da halt nicht funktioniert, ist, dass es zum Beispiel, also neben den ganzen Schauspielern, die da ja alle sehr lustig und lieb geworden sind, ist das schwer, wenn es da halt in der Western-Zeit kein Auto mehr geben kann. Halt dieser Wagen, der ja schon damals, ich sag mal, für Deutsche Augen noch viel futuristischer war. Also dieser DeLorean, der sieht ja einfach auch nur futuristisch aus. Dem nimmt man ja ab, oh, das ist eine Zeitmaschine. Und dann mit dem ganzen Kram, der da drin steckt und so, dass das halt im dritten Teil gar nicht mehr ging. Das war ja im ersten Teil auch schon schwer, weil er ja quasi in dieser Zeit spielt, wo es diese Fahrzeuge noch nicht gibt. Aber sie hatten ja den Blitzeinschlag und auf der Straße war gerade nichts los und so weiter und so fort. Da ging halt schon mehr. Und da ist einfach halt mehr, wie nennt man das, also Straßenbau ist da, also da ist eine gewisse Infrastruktur da, innerhalb des Films, dass da so eine Zukunftsgeschichte halt besser funktioniert. Und dass halt im dritten Teil halt dieser, es ist halt auch dann, sehr schwer. Im zweiten Teil glaubt man noch, dass halt die Biff, also der Bösewicht, dort noch mit den anderen Leuten zusammenspielt. Im dritten Teil wird das halt unglaubwürdig, weil das ja dann schon viel mehr Generationen davor sind. Und dann versucht man denen dann wirklich klarzumachen, dass die gleiche Konstellation von Leuten sich halt zig Generationen vorher auch schon getroffen hat. Das ist schwer zu verdauen. Und das gefiel mir halt zum Teil nicht so.
Mhm.
Ja, und halt auch, dass dann zum Beispiel Doc Brown dann zum Schluss, finde ich eher schade. Also auch wenn er glücklich ist in der Vergangenheit und da seine Frau gefunden hat und so, finde ich das blöd, dass er halt in der Vergangenheit geblieben ist. Also ich möchte ja eigentlich eher die Hoffnung haben, dass es in Zukunft noch eher ein Abenteuer mit den beiden gibt, so unwahrscheinlich, wie das halt auch heutzutage sein mag.
Also ich würde da mit dem Philipp konform gehen. Also für mich. Hallo?
Ja.
Gut. Für mich ist definitiv der erste der beste. Das liegt vielleicht aber auch daran bei mir, dass der erste Teil ein bisschen so meine Teenager-Seele trifft oder getroffen hat damals. Weil ich meine, erstmal dieser arschgeile Soundtrack von Huey Lewis and the News, Power of Love.
Ja.
Großartig, dann so dieses 80er-Jahre-Ding. Und ich mag es zum Beispiel auch ganz arg, wo er da in der Vergangenheit ist, wie so bestimmte Seitenhiebe auf unsere Zukunft dann kommen. Wie ob er zum Beispiel ein Seemann ist wegen seiner Weste. Oder allein schon die große Szene, wo er diesen Rocksong performt. Und der eine seinen Cousin anruft.
Ja.
Es ist so super und also ich habe mich mit dem zweiten ein bisschen schwerer getan, weil vielleicht auch, weil er doch ein bisschen komplexer war. Ich habe ich weiß nicht, wann lief der im Kino, dürfte ich aber auch Teenie gewesen sein. Und wenn man den ersten Mal gesehen hat, da hat man sich doch was anderes da noch ein bisschen vorgestellt, war aber immer noch besser wie der Dreier, weil ich habe mich dann auch sehr, sehr schwer mit der Western-Thematik getan. Aber erste ist für mich unerreicht, also allein schon auch die ganzen Einschübe, so dass wie Doc Brown sich dann schützt. Und auch der Charakter McFly quasi, der in der Schule irgendwie so ein bisschen so ein Loser mehr oder weniger ist. Und ich glaube, ja, könnte jetzt fies sein und sagen, waren wir nicht alle ein bisschen Loser in der Schule? Und haben auch deswegen ein bisschen so mit ihm sympathisiert. Also ich denke, bei mir war es schon ein bisschen so der Fall.
Ja. Also ich bin eben auch, für mich ist, ich weiß auch nicht, wie viele Jahre waren eigentlich zwischen dem ersten und dem zweiten Teil?
Aber ich glaube schon ein paar Jahre, 3-4 Jahre locker, glaube ich.
Ja, und da war ich dann auch schon wieder in einer anderen Teenager-Phase. Ich glaube, ich war 11. Ich war nämlich ganz stolz, dass ich mich, oder 10, dass ich mich in den Film reingesneakt habe, obwohl er ab 12 war. Und ich glaube, ich war in der 5. Klasse oder sowas. Und dann war halt der zweite Teil, bin ich ganz begeistert reingerannt, aber das war halt nicht mehr das Gesamtpaket mit Soundtrack und allem, was einen so weggeblasen hat.
Es waren halt auch die Filme in der Zeit und ich meine, Sequels von Filmen aus der Zeit, finde ich, funktionieren auch wirklich nur ganz schwer.
Beverly Hills Cop. Ist auch so ein Beispiel.
Ja, fand ich jetzt aber zum Beispiel auch, den ersten fand ich klasse, aber zweite, wenn ich den, und schaue ich auch heute noch gerne an, aber wenn ich den zweiten angucke, schon da springt der Funke nicht mehr ganz so über. Was vielleicht aber auch zum Beispiel an ein paar Sachen liegt, wie dass der eine Typ auf einmal so einen Waffenfetisch hat, wo ich total unpassend in dem Film eigentlich fand. Aber das.
Man darf nicht vergessen, es gab sogar einen dritten Teil, ne?
Ja, aber den habe ich schon wieder vergessen, Gott sei Dank. also gerade Filme, wo so ein bisschen diesen Geist der 80er einfangen, das ist sehr schwierig, da ein Sequel zu drehen. Also ich stelle mal mit Grauen zum Beispiel in Bueller's Day Off oder Ferris macht Blau Teil 2 vor.
Oder Goonies, das wäre auch sowas, was man.
Da war aber tatsächlich wohl mal ein zweiter Teil angedacht und ein Remake kommt jetzt wohl.
Oh.
Was? Ja, ich meine. Aber wo es zum Beispiel funktioniert hat, war Breakfast Club. Also das ist, wird mehr oder weniger als inoffizielles Sequel gehandelt, aber St. Elmo's Fire heißt, es ist so das inoffizielle Sequel zu Breakfast Club. Da spielen jetzt aber auch nicht die gleichen Personen mit, sondern sind eben die, da fängt er diesen Geist der Mitzwanziger ein bisschen ein, weil das hat der Breakfast Club hervorragend verstanden, diesen Teenager-Geist der 80er Jahre einzufangen, und St. Elmo's Fire führt es ein bisschen fort und eben mit Leuten, die schon so halb im Leben stehen. Ist aber eine sehr inoffizielle Geschichte, aber hat meines Wissens John Hughes auch immer so ein bisschen gesagt, dass das mehr oder weniger die Fortsetzung zu die Weiterführung zu Breakfast Club wäre.
Ja, also ich ist mir gerade einer eingefallen, noch ein cooles ein cooler Mehrteiler. Also ich finde zum Beispiel, wenn Goonies geremaked ist, ja, wird, dann hat das insofern eine Berechtigung, dass die Kiddies von heute, also für die der Film gemacht wird, weil ich finde, es ist ein toller Film für Kinder, natürlich nie im Leben, also es sei denn, sie haben so einen coolen Daddy wie jetzt mich oder Carsten oder Karlin, wird keiner, die dazu Carsten grinst, grunzt nur, aber dass man denen das natürlich dann versucht nahezubringen, aber das werden die meisten Kids nicht haben und oder die Eltern dann halt die DVD nicht im Schrank, und dann finde ich schon okay, wenn so ein Film, also wenn er gut gemacht wird, nochmal in die Kinos kommt für die Generation, weil ja, gerade Kinderfilme machen Remakes fast mehr Sinn, weil du sagst ja auch bei Star Wars schon, das ist dann für die einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn bestimmte Sachen
Aber denkst du jetzt echt, dass bei Goonies, also das heute bei Kids nicht funktioniert? Das glaube ich weniger, ja, weil es ist eine klassische. Ja, aber der Unterschied ist, dass bei Star Wars 4 bis 6 seit der Tricktechnik halt doch ein bisschen viel passiert ist, dann zu 1 bis 3. Und Goonies ist halt so eine klassische Abenteuergeschichte. Man kriegt ja auch relativ wenig mit, wie die so leben, oder also ich stelle mir Goonies ziemlich schwer vor, wenn auf einmal das dicke Kind sein Handy mit GPS auspackt und sagt, ja, wir sind jetzt da und da, also da gehört schon dieses Schatzkartending, und das, also ich glaube, der funktioniert auch heute noch irgendwo, weil es ist so das Klassische, was man eigentlich als Kind erleben möchte. Also als ich Goonies gesehen habe, und ich bin mir sicher, das ging euch teilweise auch so, hey, ich habe da mit Kumpels irgendwelche Schatzjagden im Wald gemacht. In der Hoffnung, dass ich ein Piratenschiff im Schwarzwald finde.
Mann, warst du dumm als Kind.
Ja, aber ich meine wirklich, weil ich fand das so super, wie das, also man konnte sich mit dem Charakter so toll identifizieren, und ich glaube, das geht auch nur heute irgendwo. Und das war einfach alles auf Abenteuer bisschen aufgebaut, spannend, das war genau der richtige Humor drin. Das Einzige, was man heute wahrscheinlich besser machen könnte, ist die Maske von dem Herrn im Keller.
Ihr unterhaltet euch aber so ein bisschen darüber, was die Kinder heutzutage noch gucken würden. Aber dabei gibt es doch berühmte Mehrteiler, die heutzutage auch Kinder als Zielgruppe haben. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gelüncht, aber Harry Potter würde mir da einfallen. Das ist ja jetzt auch ganz klar ein Mehrteiler, der auch vermutlich als solcher konzipiert worden ist. Also die Bücher schon. Und ich glaube, wir sind jetzt im Moment es gibt irgendwie 7 Bücher und 6 Filme, aber es wird 8 Filme geben. Oder habe ich das so richtig? Zusammen.
Es gibt 7 Bücher.
Aber es wird 8 Filme geben. 7
Filme und 8 Filme wird es wohl geben.
Ah, okay.
Also das heißt, es wird sicher geben.
Okay, also das heißt.
Und ich habe sie alle gesehen.
Und ich finde auch übrigens, also ich habe mit der Harry Potter Brand nicht so viel. Ich habe auch probiert, mich die Faszination der Bücher zu erfahren, und es hat bei mir nicht Klick gemacht. Ich finde aber, was ich bis jetzt gesehen habe, ich habe ein paar Teile gesehen, vielleicht 4 Stück oder so, war das zumindest so, wie ich es von den wenigen Büchern, ich glaube, ich habe nur 2 gelesen, die ich in Erinnerung habe, oder sogar nur 1, ist es sehr liebevoll, diese Brand umgesetzt, und vor allem sind sie total homogen. Also sie haben ja, glaube ich, mit diesem Hauptdarsteller schon damals einen Vertrag gemacht, ja, für ganz viele Filme. Da wurde hundertprozentig neu verhandelt.
Also die haben mit allen das gemacht, mit allen Darstellern. Genau. Die haben ja quasi ihre Kindheit da drin verbracht in dem Film. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ja,
die war wirklich ein kleines Mädchen, und inzwischen ist sie, wie man im Internet auch nachgucken kann, eine erwachsene Frau. Wie alt ist sie eigentlich? Weiß es jemand? Also die Freundin von ihm.
21, 20.
So was. Das beruhigt mich aber doch ein wenig. Aber,
ich meine, Daniel Radcliffe war ja schon nackt auf einem Pferd unterwegs bei dem Theaterstück.
Genau, genau. Und er hat eine sehr geile Rolle in Extras von Ricky Gervais auch gespielt, wo er total mit diesem Pubertier-Image kokettiert hat.
Da habe ich mal eine Frage dazu, Philipp, weil du hast ja die Filme auch gesehen, also Harry Potter. Aber du hast zumindest mehr als zwei wahrscheinlich gesehen.
Ja.
Fällt es dir da nicht schwer, einen Radcliffe dann auch in einer anderen Rolle zu sehen?
Ich glaube, dass er auf jeden Fall das Stigmata haben wird. Wie ja übrigens auch, glaube ich, jetzt schon dieser Typ aus Star Wars hat, auch wenn die Filme überhaupt nicht so beliebt waren, dass man eben immer, Lord Vader aus Star Wars, also der Junge. Und ich glaube, dass das auch für den Daniel Radcliffe ein großes Problem sein wird in der Zukunft, dass er wahrscheinlich es schwer haben wird, nicht andere Rollen zu bekommen. Also diese Pippi Langstrumpf-Darstellerin, die hat ja auch noch ganz viel in ihrem Leben versucht zu reißen und auch viel Theater und Filme und so. Und sie wird halt von allen immer noch als Pippi Langstrumpf gesehen. Und ich glaube, Daniel Radcliffe wird das Problem ganz erheblich haben. Also ich wage zu bezweifeln, dass er noch andere große Erfolge auf seinem Konto haben wird.
Ja, aber mit Emma Watson wird das genau dasselbe Problem sein. Also alle von denen haben hoffentlich ausgedient. Also
die haben ausgedient. Ich weiß, dass dieser Rothaarige habe ich hier in den Snackbars in Holland liegen, immer so wie beim Arzt in Deutschland so lesezirkelmäßige Geschichten aus.
Und kurze Frage, was ist denn eine Snackbar?
Eine Bar zum Snacken wahrscheinlich.
Nein, eine Snackbar ist am ehesten vergleichbar mit den deutschen Dönerläden, also wo man hingeht und sich schnelles Essen holt und da wird in Holland halt alles Mögliche in die Fritteuse geschmissen. Also es gibt sogar, wer Bami oder Nasi lecker findet, die indonesischen Gerichte, also einmal das Reis und einmal das Nudelgericht, selbst die gibt es in Scheibenform und paniert aus der Fritteuse.
Na bitte.
Ja, es ist eine Spitzenerfindung.
Aber
und in diesen Snackbars lag das aus und da sah man einen Bericht über das Anwesen, was dieser rothaarige Freund von ihm sich gekauft hat. Und das ist wirklich ein Schloss, also mit mehreren Nebengebäuden und einem Park drumherum, irgendwo in England. Also da kann man locker 20 Familien einziehen lassen und sie begegnen sich tagsüber nicht.
Aber jetzt mal eine Frage, ich sehe das schon richtig. Ich bin der einzige Harry Potter Fanboy hier jetzt in der Runde. Also ich habe alle Bücher gelesen, alle Hörspiele gehört und die Filme habe ich auch hier.
Bei meiner Videothek gab es diese Special-Version, die ich auch mal im Internet gesehen habe, dieses, wie heißt die Schule gleich?
Hogwarts.
Hogwarts, genau. Dieser Glaskasten, wo oben drauf dieses Modell ist, und die wollten mir das, glaube ich, echt für einen ziemlich guten Preis verhökern, mit allen Filmen als Blu-ray drin. Aber ich habe mich dann von meinem geistigen Auge mit diesem Internat bewaffnet, zu Hause ankommen sehen und die Reaktion meiner Frau kurz von meinem geistigen Auge Revue passieren lassen und habe dann gesagt, nee, lass mal.
Also was ich halt an Harry Potter so toll finde, ist, da kommt jetzt ein bisschen der Pädagoge und Buchhändler mir natürlich hoch, dass ich wenig Kinder- und Jugendbücher sind, wo quasi die Leserschaft so mitgewachsen ist. Ich meine, das Schöne ist ja, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu 3 Fragezeichen oder 5 Freunde, Harry Potter wird älter in Büchern.
Ja, das stimmt. Das ist
völlig und das ist natürlich auch toll zu beobachten, wie das erste Buch, was ganz klar noch irgendwo in die Kinderbuchecke gehört, und dagegen mal bei Band 3, 4 dann das eher zum Jugendbuch schon gezählt hat, weil natürlich dann auch so die Jugendprobleme wie Kuss, erste Liebe, dann natürlich auch kritische Themen wie Tod und so weiter, da ihren Einzug gehalten haben.
Also du meinst, es ist synchroner Schamhaarwuchs bei Protagonisten und Lesern.
Ja, aber ich kann nur sagen, also ich bin damals auch über die Bücher, mehr oder weniger sind die damals in meiner alten WG rumgegangen und ich habe jetzt nicht mit noch Hardy Kiddies zusammen gewohnt, Und als dann auch meine Freundin total begeistert war, habe ich gedacht, jetzt liest man den ersten Band, so ein bisschen großkotzig, wird Kinderliteratur. Und ich habe dann innerhalb kürzester Zeit die ersten drei Bände gelesen, dann war auch hellauf begeistert, weil es auch wirklich für Kinder, also wirklich auch ein bisschen so eine wahnsinnig homogene Welt aufführt. Das machen ja die Filme auch ziemlich gut. Also die Filme machen leider.
Buchhändler, was ist denn das für eine Amtsanmaßung? Nur weil du so Schmuddelcomics verkaufst.
Ah, Vorsicht, Vorsicht.
Herr Jordan, ich habe noch eine Ausbildung als Jugend- oder Kinder- und Jugendbuchhändler in der Tasche.
Oh, guck mal her. Und dann verkaufst du Comics.
Da sieht man es mal, gibt keine bessere Literatur als Comics, aber es ist was anderes. Okay. Was ich halt, also da ich wahrscheinlich der Einzige von euch bin, der tatsächlich die Filme und die Bücher kennt, muss ich sagen, so fantasievoll die Filme sind. Sie sind für mich ein bisschen Fandienst auch in erster Linie. Aber
findest du es denn gelungen? Also sind's
Jein. Das Problem ist tatsächlich bei mir, es sind an sich schon gelungene Filme. Ich bin mir aber nicht sicher, wie ich zum Beispiel mitkommen würde, wenn ich die Bücher nicht kennen würde. Also gerade ab Teil 4 springt die Story im Film massiv im Vergleich zum Buch. Und viele Sachen, wo im Buch echt spannend waren, wie, das Quidditch-Turnier oder die ZAG-Prüfung, die werden halt so im Film nur kurz abgewatscht, weil klar, die Filme gehen auch so schon über 2 Stunden und es ist schwierig zu erzählen. Ich meine, deswegen bin ich, obwohl ich es persönlich ein bisschen als Abzocke sehe, auch sehr gespannt drauf, wie Teil 7.1 oder und 7.2 oder 7 und 8 oder wie auch immer sie vorhaben, die Filme zu betiteln, funktionieren werden, weil man hat natürlich in 2 Filmen dann deutlich mehr Zeit, ein Buch zu erzählen, als im ersten. Aber ich finde es durchaus gelungene Filme, wobei ich mich auch ein bisschen schwer tue. Inhaltlich habe ich ein bisschen ein Problem, wenn mich sehr wie jung teilweise das Publikum ist, was sich einen Harry Potter Film anschaut und ich mir nicht sicher bin, ob da die ganze Bandbreite der Thematik, wo das so drin ist, wirklich dann auch adäquat aufgenommen wird.
Also ich habe letztens bei Amazon UK, glaube ich war es, gab es die Blu-ray-Box Harry Potter 1 bis 6 für 25 Euro und nur Victor hat mich davon abgehalten zu bestellen. Aber also, nicht, weil er die Filme schlecht findet, sondern weil er weiß, dass ich zu viel bestelle, um überhaupt das gucken zu können. Also es war ein netter Dienst von ihm.
Aber es ist ein schönes Beispiel, finde ich, Harry Potter für was quasi von vornherein als Sequel aus angelegt war oder als Mehrteiler. Also auch angefangen von der Verpflichtung der Schauspieler, was, denke ich mal, auch nicht so einfach ist. Ich meine, verpflicht mal Schauspieler über 8 Filme. Also über eine komplette Kindheit. Das, also wenn man sich das bildlich irgendwo vorstellt, das finde ich einfach ziemlich krass. Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, Schauspielerei kann sicherlich toll sein als Kind, aber die Jugend mit Schauspielerei in der einen und derselben Rolle verbracht zu haben, ist doch schon hart, oder?
Ich weiß nicht, wie man sich danach so ein Schloss kaufen kann, aber
Kohle ist halt auch nicht alles. Und,
nee, ist es natürlich nicht.
Und ich meine, du hast ja auch einen künstlerischen Anspruch und wenn du halt immer noch, ich meine, da sind ja auch Leute drüber gestolpert, wo wirklich mehr, also schauspielerisch mehr auf der Pfanne hatten, wie David Duchovny in Akte, den wird man immer mit Akte X verbinden.
David Duchovny meinst du?
Duchovny, ja, sorry. Moment, das ist nicht ganz so wahr. Alle,
die
Californication gesehen haben.
Okay, Californication, stimmt.
Die sehen zumindest auch einen ganz anderen, obwohl ich vielleicht auch ähnlichen. Oh, das kannst du ja nicht mal angucken.
Nee, das ist nichts für mich, das weiß ich.
Ach, das ist super.
Da kommt jetzt natürlich wieder der Filmnerd in mir ein bisschen hoch, der auf irgendwelche obskuren Börsen geht. Ich sehe da halt oft Schauspieler sitzen, die haben eigentlich nichts anderes gemacht, wie eine bestimmte Rolle gespielt.
Ja, und ich habe da letztens auch diesen Typen, diesen General von Lord Vader ziemlich verlassen, ja, am Tisch sitzen.
Ja, das ist eigentlich schon, also das finde ich einfach schon irgendwo, auf der einen Seite freue ich mich natürlich, denke mir, hey geil, jetzt kriege ich da eine Unterschrift auf meine DVD und sie wird unendlich viel Geld wert sein danach. Naja, nicht wirklich. Aber wenn der Typ dich dann anmaunt, $20, oder 20 Euro für ein Foto. Und
der wollte 50 Euro hier.
Echt?
Für ein Foto, ja.
Ja, ihr in Holland verdient einfach gut. Weißt du, in Deutschland, Wirtschaftskrise und so. Nee, und das finde ich dann schon, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Fluch, den du als Schauspieler haben kannst, was Sequels betrifft.
Ja, ja, nee, ich stimme dir völlig bei. Das Thema ließe sich auf 30 Podcasts ausweiten, aber ich würde sagen, wir machen jetzt einen Bruch.
Ja, gut, okay.
Nee, sag du noch was.
Ja, nein, sorry, aber dann gehen noch ein, also ich kann zumindest meine Liste nicht ganz in Ruhe stehen lassen, wenn ich nicht zumindest ein paar Titel nenne, die sonst, glaube ich, ein wenig untergegangen wären. Also ein Titel, wo es besser hätte keinen vierten Teil geben sollen, wäre zum Beispiel Indiana Jones gewesen. Da muss man, glaube ich, nicht so viel zu erzählen.
Okay, da habe ich eine andere Meinung.
Okay, echt? Dann noch dann zum Beispiel etwas, wo es, was es ja auch häufig in so Sequels gibt, ist, dass in eine Welt immer wieder eingetaucht wird, aber dass sich dass halt die Teile plötzlich miteinander absolut gar nichts mehr zu tun haben. Schauspieler werden ausgetauscht, Regisseure werden ausgetauscht, alles wird ausgetauscht und irgendwann fangen sie wieder von vorne ein. Da hätte ich noch James Bond gehabt. Oder auch sehr interessant, in dieser Schauspieler werden ausgetauscht und trotzdem wird alles plötzlich wieder gut, hätten wir zum Beispiel Batman, wo es ein paar sehr schlechte Teile gab und ein paar unglaublich gute Teile und dann plötzlich nochmal richtig aufgedreht wird und du richtig, richtig gute Teile hast, womit wir generell dann auch in einer Welt gewesen wären, wo es sehr viele Sequels gibt und zwar Superhelden, weil die funktionieren, aber da brauche ich gar nichts zu sagen. Dann hätte ich noch was von Police Academy gesagt und Supercop, aber dann ist irgendwann auch gut. Ach, oh, und verdammt, und ein Film, eine Trilogie, Mehrteiler aus den 90ern, der damals zumindest der erste Teil sehr erfolgreich war übrigens noch Teenage Mutant Ninja Turtles oder Hero Turtles gewesen.
Okay, dazu sage ich jetzt nichts.
Wenn wir diesen jetzt am Ende sind, da muss ich doch auch noch eine Sache erwähnen, einfach, dass es mal klar ist. Aliens ist besser als Alien.
Ja. Aliens war der zweite Teil.
Ja,
ja, ja.
Von Cameron. Ja, fand ich auch.
Und das ist vielleicht auch noch was, das wir leider gar nicht großartig behandelt haben, aber auch noch mal interessant wäre, Sequels, die von der Machart komplett abweichen. Also Alien war ja wirklich ein arschgenialer Horrorfilm, der wahnsinnig auch von dem Setting und von dieser bedrohlichen Geschichte gelebt hat.
Ein Effektfeuerwerk.
Das Effektfeuerwerk schlechthin. Cameron, der da mit diesen Marines durchrotzt. Und dann auch
die langweiligste Kacke der Welt. Und danach der einzige Genet-Film, vor dem ich keinen Kniefall mache.
Ja, das könnte ich so unterschreiben.
Und das ist alles gar nicht so wahr, aber egal.
Ich finde den vierten Aliens keinen schlechten Film. Ich finde nur, Genet muss ich an so einem Genre nicht probieren, weil im Gegensatz zu seinen anderen Filmen passt Alien 4 oder wie auch immer der hieß, Resurrection oder ich weiß es gar nicht mehr, passt da nicht so gut rein. Ich habe ihn mir letztens nochmal angeguckt und fand ihn eigentlich sehr geil. Ich fand auch dieses Aliens-Schwimmen unter Wasser geil, aber es stimmt, dass die vier Teile alle sehr, sehr unterschiedlich sind.
Das ist voll und ganz wahr. Nur noch ganz kurz, der vierte ist, wenn man das so im Englischen sagen darf, scary as fuck. Also nicht nur, dass es da halt diese ganzen geklonten Fehlexperimente geht in diesen ganzen Röhren, was schon eine super üble Szene ist. Dann der Rollstuhlfahrer, der halt gelähmt ist, von wahrscheinlich an den Beinen und dann nicht mitkriegt, dass Säure sich gerade durch seinen Oberschenkel frisst. Und der Kopf, der eingedrückt wird, dieser ganze Film ist auf so einer unglaublich Art derbe, wie es bisher kein anderer Titel war. Und die anderen Titel waren schon schlimm. Mit Viechern, die Münder in Mündern haben. Wahnsinn. Der dritte hat versucht, mehr so das erste aufzunehmen und kommt übrigens auch von einem berühmten Regisseur.
Von Fincher, oder?
Genau, genau.
Ah ja, stimmt.
Und was ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen kann, ich habe ja noch gar nicht erwähnt, irgendeinen Kauftipp. Alien ist derzeit auf Blu-ray erschienen, Carsten.
Ja.
Die Alien Anthology und ich bin ja kein großer Freund von Blu-ray, das habe ich dir, glaube ich, mal gesagt. Aber da muss selbst ich zuschlagen, weil schöner hast du die Teile und das sind tatsächlich auch wirklich die Kinoversion. Hey. plus die Director's Cuts in einem, ja, mit einem wahnsinnig tollen Bild. Also ey, vor allem Teil 1 und 2 profitieren von dem Medium Blu-ray, dass ich es nicht gedacht hätte.
Ey.
Oh, ey.
Ja, ich kann das nicht nochmal. Ich habe diese Filme auf VHS. Ich habe diese Filme und mehrfach auf DVD.
Ich kann
die nicht nochmal auf Blu-ray.
Ja, ich habe mir das auch gedacht. Aber was mich dann endgültig gelockt hat, waren
was die 60... Was mich dann endgültig zur Vernunft gebracht hat.
was mich dazu gebracht hat, dass ich dann im Müller das Ding mir gekauft habe und die meine Centurion-Boxen in den Laden gestellt habe, waren die 60 Stunden Bonusmaterial, die dabei sind.
Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat.
Also bei so einem Film finde ich es einfach toll, weil es ist wirklich, ja, ich weiß. Aber eine Frage wollte ich euch auch noch stellen, also unabhängig von dieser Erwähnung. Erklär mir doch einer von euch mal die Fortsetzung von Die Klapperschlange.
Oh, ich fand ihn grausam.
Ja, weil das ist ein Sequel, was ich bis heute nie verstehen werde. Es ist kein Sequel, sondern es ist eigentlich ein Remake und es ist eigentlich noch viel schlechter, also es ist eigentlich nur ein schlecht. Also,
ja, ich war, muss ich gestehen, auch der erste Klapperschlange, den habe ich nicht richtig mitbekommen und vielleicht auch dann zu spät gesehen und nicht mit der richtigen Einstellung. Ich fand dieses ganze Ding nicht so toll. Ich finde zwar die Idee und das Setting toll, aber der Film hat bei mir irgendwie nie gezündet.
Also war ein schöner Abend mit dir, Philipp. Ciao.
Nee. Nein, also da muss ich sagen, Die Klapperschlange ist ein super Film. Und also, oder im Original heißt der Escape from New York, Escape from L.A. Da muss ich halt auch voll und ganz recht geben. Der passt eigentlich nicht so gut zu dem ersten Titel. Aber ich glaube, da hat Carpenter auch einfach irgendwie gedacht, ja, warum nicht? Das war irgendwie ein Erfolg und jetzt ist irgendwie zig Jahre später. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ist zwischen den beiden Unterschied. Ich glaube schon 15 oder 18 Jahre oder so. Und ja, da hat er es einfach halt nochmal versucht. Und da
was mich so gestört hat, ist, dass er bei diesem Versuch, es nochmal zu machen, dass ich finde, er hat dieselbe aus den 80ern in die Zukunft geguckt Ästhetik benutzt. Ich finde, das wirkte nicht mehr wie eine Zukunftsästhetik. Das wirkte so, wie wenn man jetzt ein The Warriors remaken würde und er sollte in der Jetztzeit sein und die Gangs würden sich noch immer schminken und so.
Weißt also, ich finde halt, der Film kommt wie eine Karikatur vom ersten Teil rüber.
Genau.
Und was ich auch noch, weil ich immer derjenige bin, der so über Remakes schimpft, nicht unerwähnt sollte man eins der wenigen Remakes lassen, wo tatsächlich besser ist wie das Original, und zwar um Äonen. Und es ist das Ding aus einer anderen Welt. Oder The Thing. Also,
ach, ist das ein Remake?
Ja, das ist ein Film aus den 50ern ursprünglich.
Also übrigens auch Die Fliege ist der erste, also der mit Jeff Goldblum ist ja ein Remake. Und auch der ist im Grunde besser da.
Also es liegt auch nicht daran, dass der schlecht gealtert ist jetzt, The Thing, sondern im ersten war es halt wirklich ein ganz schlimmer B-Movie mit einem Außerirdischen, der aussah wie eine große Karotte. Und der zweite ist, also das Remake ist einfach wirklich spannend, klasse, hat auch wahnsinnig viele eigene Ideen. Also ich finde es selten genug, dass ein Remake besser ist als das Original, und das sollte man nicht unerwähnt lassen, und mit Fliege hast du auch absolut recht. Aber Fliege kann ich mir zum Beispiel auch nicht mehr anschauen. Also doch, da gibt es eine Szene im Film, die packe ich nicht nervlich und die kann ich mir nicht anschauen. Wo die Frau den Wurm gebiert.
Ah ja, aber und ich finde, hast du mal die Deleted Scenes dir angeguckt?
Nee, weil ich muss ich sagen, ich habe einen großen Aber gegen Insekten jeglicher Form. Und ich mag weder viele Insekten auf dem Haufen, aber was für mich der Albtraum ist, sind einfach riesige Insekten. Und dazu noch ein riesiger Wurm. Da habe ich dann nicht das Bedürfnis.
Guck dir mal Starship Troopers an. Aber,
nein,
aber
Starship Troopers ist abstrakt.
Diese Box, es gibt ja diese The Fly Box, wo 6 Filme drin sind, also die
alten.
Ja,
die habe ich daheim.
Und also, da ist bei dem Jeff Goldblum-Teil sind Deleted Scenes dabei, wo man sich echt an den Kopf fassen kann. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal im Podcast gesagt, weil die so gut sind und so Special Effects driven sind in einer Zeit, wo Special Effects so teuer waren und so viel Mühe gekostet haben. Also wo er außen an einem Gebäude saugnapfmäßig, Spider-Man-mäßig hochläuft und oben so einen Urschrei lässt und vorher gegen ein weiteres schiefgegangenes Experiment-Ergebnis kämpft, dass ich mich bis heute frage, warum sie das rausgeschnitten haben. Aber vielleicht hat es auch in der fertigen Montage einfach nicht mehr gut ausgesehen. Aber lass uns wirklich der Zeit wegen und dem Anton wegen.
Star Trek.
Was? Ach, wart mal, weil ich vielleicht habe ich ja seherische Fähigkeiten und der Anton spricht über Star Trek unter anderem. Oh, Anton, bist du da?
Servus, jawohl. Ich hoffe, ihr versteht mich.
Super. Ihr versteht mich bestens und wir sind höchst gespannt auf die drei Filme und was dir daran gefallen hat oder wie auch immer du die vorstellen möchtest. Er beginne mit dem ersten.
Ja, ihr wart da jetzt schon ziemlich Science-Fiction- und Fantasy-lastig. Das kommt mir natürlich sehr entgegen, weil auch meine drei Lieblingsfilme kommen aus dieser Ecke. Und da will ich gerade mal mit einem charakteristischen Zitat von meinem ersten beginnen. Es wurde ja schon angeschnitten. Das Zitat ist: Resistance is futile, you will be assimilated. Dieser Spruch stammt einfach nicht von Bill Gates, nein, der stammt von den Borg und die sind meines Erachtens die besten Bösewichte, die Star Trek-Reihe zu bieten hatte.
Borg, kannst das du ganz klingt, kurz dein für mich schwedisch.
Kannst du dein Mikro ein bisschen vom Mund wegmachen? Ich glaube, wir bekommen immer so einen Luftfeedback noch mit. Also der Sound ist spitze, ja, aber es hat so ein leichtes Raum. Perfekt.
So, besser?
Super.
Okay. Ja, der Gag übrigens mit den Borg klingt schwedisch, kommt auch in meinem ersten Film vor. Und zwar Star Trek First Contact, zu Deutsch Star Trek der erste Kontakt. Der ist von 1996 schon wieder und Regie hat Jonathan Frakes geführt, der auch den Commander Riker in der Besatzung spielt. Captain ist Captain Picard, gespielt von Patrick Stewart. Übrigens auch bei Extras, wo du erwähnt hattest.
Ja, musste ich gerade dran denken.
Auf den Kicker genommen. Sehr gute Folge. Und Brent Spiner noch als Commander Data. Das ist die Besatzung. Die eigentliche Hauptrolle spielt aber natürlich das Raumschiff Enterprise selbst. Für die Trekkies die Enterprise E. Und die erwähnten Antagonisten, die Borgs sind, für alle, die es noch nicht wissen, Cyborgs, sehr bedrohlich, assimilieren andere Rassen, statt sie umzubringen. Das ist mal was Neues. Das heißt, tauschen Körperteile durch kybernetische Aussetzen, Implantate ein, integrieren alle in ein kollektives Bewusstsein. Und das Ganze klingt nicht sehr erstrebenswert. Zur Handlung, ganz kurz. Ausgangspunkt ist eine Borg-Invasion auf der Erde. Die Enterprise vereitelt diese, aber ein Borg-Schiff entkommt, und zwar durch einen erzeugten Zeitwirbel. Und es entkommt in das 21. Jahrhundert, zu dem Zeitpunkt, wo Zefram Cochrane, der Erfinder des ersten Überlichtgeschwindigkeitsraumschiffes, sprich Warp-Schiffes, gerade in den letzten Versuchen steht, diesen ersten Warpflug durchzuführen erfolgreich. Und zu diesem Zeitpunkt landen die Borg, die Enterprise nehmen die Verfolgung auf und schaffen es auch noch durch diesen Zeitwirbel. Und das ist sozusagen die Handlung. Und dazu muss man auch sagen, dass die Borg dann versuchen, nicht nur diesen ersten Warpflug zu verhindern, sondern auch an Bord der Enterprise dann gelangen und versuchen, diese zu übernehmen. Das zur Handlung. Zu dem Borg muss ich sagen, dass die mir schon, ziemliches Unbehagen verursacht haben. Darum finde ich sie auch so gelungen. Allein schon dieser gruselige Laser neben den Augen oder die Implantate oder dieses seelenlose, emotionslose Verhalten, so ein bisschen Terminator-like, finde ich eigentlich wirklich sehr gute Charaktere. Dann von der Besatzung der Enterprise, die in diesem Kinofilm spielt, will ich nochmal Commander Data herausheben. Android, künstliches Wesen, körperlich natürlich auch mächtig wie andere künstliche Wesen, aber anders wie zum Beispiel ein Terminator, hat er eigentlich eher ein kindliches Gemüt, versucht immer mehr wie ein Mensch zu werden, erinnert irgendwie an Pinocchio. Also das zu Data. dann ist First Contact natürlich ein Star Trek-Film. Das heißt, was solche Filme oder die ganze Reihe oder die ganze Star Trek-Welt unterscheidet von anderen Science-Fiction ist, dass es in Star Trek eigentlich insgesamt um eine Vision von einer besseren Welt geht, ohne soziale Ungleichheit, Rassismus, Intoleranz, Armut oder Krieg. Und das unterscheidet Star Trek zum Beispiel von vielen, vielen anderen Science-Fiction, die eigentlich eher eine Dystopie sind. Das heißt, eine schlechte Zukunft zeigen wie Terminator, Matrix, Alien, I Am Legend und so weiter. Dann kennzeichnet Star Trek natürlich noch so coole Nerd-Ideen, die natürlich auch im First Contact eine Rolle spielen, wie der Transporter, Stichwort Beam Me Up Scotty, oder das faszinierende Holodeck mit eigentlich fast unbeschränkten Möglichkeiten, sich virtuelle Realitäten zu erschaffen.
Kinect.
Ja, genau. Oder was für den nächsten Podcast, Stichwort Mindfuck. Auf jeden Fall spielt auch dieses Holodeck eine wichtige Rolle bei First Contact, und zwar Captain Picard in einer ziemlich turbulenten Szene flieht vor den Borg, die auf den Schiff, ihr Schiff gekapert haben, erschafft sich eine virtuelle Simulation eines 40er Jahre Nachtclubs, schaltet die Sicherheitssysteme des Holodecks aus, sodass man verletzt werden kann, und schnappt sich eine Tommy Gun und gibt damit den Borg, die ihn verfolgen, Saurus. Das ist eigentlich dann eher wieder untypisch für Star Trek, diese eher Brutalität, die in dieser Szene rüberkommt. Und daran kann man eigentlich schon erkennen, anhand der Szene, dass First Contact doch für einen Star Trek-Film schon sehr düster und bedrohlich ist. Aber genau das ist eigentlich, finde ich, seine Stärke. Zum Beispiel, wenn ziemlich früh im Film die Temperatur an Bord auf genau 39,1 Grad steigt, also die ideale Borg-Temperatur, da schwant dann dem Zuschauer schon was. Und die Bedrohung wächst im Laufe des Films langsam und ständig an und steigert sich dann den ganzen Film über bis zum Finale mit der wirklich gruseligen Borg-Königin, auch sehr gut gespielt. Und dem Showdown, der dann auf der Außenseite auf der Deflektor-Phalanx der Enterprise stattfindet, mit Magnet-Boots in der Schwerelosigkeit, wo auch mal der Klingone Worf sein Buttlet-Schwert rausholen kann und ein paar schwerelose Blutstropfen erzeugen darf. Also mein Fazit zu First Contact ist: Leute, die bei Star Trek mal nicht an Lichtschwerter und nicht an Darth Vader denken, mindestens denen sei der Film aufgrund seiner düsteren Spannung, der grandiosen Bösewichte und als für mich bester Film der Star Trek-Reihe wärmstens ans Herz gelegt.
Also ich muss sagen, wo wir bei bester sind, das kann ich gleich mal weitergeben, weil ohne die anderen Gasthörer jetzt runterputzen zu können, das war das mit Abstand schönste bis jetzt Filmvorstellung, die wir hatten, und äußerst gelungen, und wir als Podcast sind so einer Zusammenfassung schon fast nicht würdig. Vor allem, wenn wir Victor nicht dabei haben.
Jetzt machst du mich ganz verlegen. Jetzt kann ich
jetzt nicht mehr anderen Filme voll ab.
Gut.
Yeah. Nein, aber ich muss sagen, ich bin kein Trekkie. Ich habe heute Mittag mit dem Victor noch drüber gesprochen und habe gesagt, mich hat an den Trekkies immer gestört, also ohne das jetzt auf dich münzen zu wollen, aber dass sie sich im Gegensatz zu den Star Wars-Jüngern als irgendwie was Besseres, als eine Elite.
Das finde ich richtig so.
Ja. Du bist also auch einer von denen. Begrüßt ihr euch dann auch mit diesem komischen Gruß? Nein, aber...
Live long and prosper.
Oh, scheiße, wo bin ich hier gelandet? Nein, aber was mich an Star Trek immer ein bisschen gestört hat, ist der Look, dieser cleane, das Runde, das fängt mit diesen komischen Schlafanzügen an, die immer noch anhaben, und auch dieses in meinen, ich habe mich auch nicht näher damit beschäftigt, deswegen verzeih mal man mir dieses Urteil, dieses vermeintlich intellektuelle Anpacken von Problemen.
Ja, das ist ja das, was ja jeden Trekkie oder was ja Star Trek auch ein bisschen ausmacht. Ich meine, wobei finde ich jetzt auch intellektuelle Lösen, wenn ich da an die Original Series denke. Kann man nicht sagen, dass Kirk seine Probleme sonderlich intellektuell gelöst hat. Nee. Also der hat eigentlich in jeder Folge eine Frau flachgelegt und irgendjemand verdroschen. Eigentlich müsste der Mann
30.000... Oh, jetzt wird die Serie auf einmal wieder sympathisch.
Ja, so da, nee, aber ich muss sagen, es ist eine super Wahl, weil also der Film, weil er tatsächlich auch, ich glaube wirklich, das ist mit der Film, der wahrscheinlich mit am zugänglichsten für jemand ist, der jetzt in der Star Trek-Materie nicht so drin steckt. Man muss aber auch ehrlich sagen, die Filme machen es einem auch, also es gibt ja insgesamt, korrigiere mich, 10 Filme müsste es geben. Mhm. Und die Filme machen es einem wirklich nicht leicht, weil da ist wirklich von okay über oh mein Gott bis hin zu wirklich wow dabei. Also ja. Wow, das ist auf jeden Fall.
Also erstmal der Carsten wollte noch was sagen, ganz kurz.
Ganz kurz, vielen Dank. Ja, also was ich sagen muss, First Contact ist doch definitiv einer der besseren, besonders halt mit der TNG-Gruppe. Als ihr da gesagt habt, ja, das ist immer so die intellektuellere Lösung. Ja, ist ein bisschen schwierig zu sehen, das ist immer sehr abhängig von der Serie. Zum Beispiel Deep Space Nine ist bedeutend aggressiver und brutaler als zum Beispiel Voyager oder TNG. Was halt First Contact auch noch gemacht hat, man hat halt viel mehr von den Borg gesehen. Eine der besten sozusagen Gegnerkreaturen, die dieses dieses Star Trek-Universum je halt hinbekommen hat. Aber was man auch nicht ganz vergessen darf, ich bin ein riesiger Star Trek-Fan, hat Star Trek doch ein paar Probleme. Zum Beispiel dieses Fehlen von Geld, dass es halt keinen Bedarf mehr an Geld gibt, macht halt eigentlich die Zukunft kaputt. Darauf wird aber in der Serie nie eingegangen. Es geht tatsächlich so, dass die Leute immer ständig zufrieden sind mit sich selber. Ein weiteres Problem sind zum Beispiel die Replikatoren, die so ziemlich alles replizieren können, sogar sich selber, aber kein goldgepresstes Latinum, aber ich schweife ab. Trotzdem, First Contact finde ich super und die Borg Queen ist ziemlich faszinierend, scary und alles in einer Person und Topfilm.
Ist sie denn auch sexy?
Ja.
In einer gewissen Art schon, aber in so einer blasse, kalte, nasse Haut, keine Haare am Körper Art. Schwer also zu beschreiben.
Ich finde keine Haare am Körper und nass finde ich jetzt schon mal beides keine.
Keine Haare auf dem Kopf auch?
Okay, aber auch darüber ließe sich diskutieren.
Okay. Ja, was mir jetzt auffällt ist, also persönlich würde ich noch den vierten Teil mit zu den besseren Star Trek Filmen zählen, dass das immer die Teile sind, die in der Vergangenheit irgendwie.
Da muss ich auch mal ganz kurz sagen, der vierte Teil ist ja die Originaltrilogie. Also 2, 3 und 4 ist ja eigentlich eine Trilogie, aber ich schweife ab, sorry.
Wir haben hier 3 Star Trek Spacken in einer Sendung und ich bin mit drin gefangen. Aber was mich jetzt interessieren würde und am besten jeder nur ein Wort als Kommentar dazu, wie findet ihr denn den letzten, also dieses, der nochmal ganz zurückgeht?
Der Reboot.
Ja.
Super.
Klasse.
Na, oh, gut.
Gut, okay. Nee, das ist nämlich der einzige, den ich bis zum Ende durchgehalten habe.
Super.
Obwohl ich ab der Hälfte nebenbei im Internet gesurft bin. Aber ich fand ihn zumindest, was mir da ganz gut gefallen hat, ist, dass die Charaktere nicht so komplette Gutmenschen sind, sondern sich saufen, sich schlagen und ähnliches. Und,
ja,
und ich fand diese Schwarze extrem geil, die übrigens ja in einem anderen Film, aber ich will nichts vorwegnehmen, eine tragende Rolle gespielt hat. Anton, dein zweiter Film.
Ja, ich will auch nicht so lange hier rauszögern. Ich befürchte mal, meine zweite Wahl wird euch nicht ganz so beeindrucken, aber ich nenne ihn trotzdem. Mein zweiter Film ist nämlich ein ziemlich unbekannter Independent-Movie. Der Regisseur war mal wieder knapp bei Kasse. Das sieht man dem Film leider auch an den Kinokassen. Ist er gnadenlos kommerziell gefloppt. Ich mag ihn trotzdem. Hab sogar mal kurz mal überlegt, meine Katzen nach dem Kinobesuch blau zu lackieren. Nee, natürlich nicht. Die Rede ist von James Camerons 2009 erschienenen Avatar, Aufbruch nach Pandora. Die Handlung ist, glaube ich, jedem bekannt, aber ich fange trotzdem mal mit dem Anfang an. 1706, 2154 erreicht ein Schiff mit John Smith, Jake Scully, natürlich die neue Welt Nordamerika. Den Planeten Pandora. Jake erkundet das neue Territorium und trifft auf Pocahontas, Tiri. Ich höre es auf, aber die komplette Handlung könnte ich auf diese Weise weitererzählen und selbst der größte James Cameron Fanboy würde die wirklich immensen Parallelen zu Walt Disneys Pocahontas erkennen. Doch nicht die Story war der Grund, wieso ich Avatar zu meinen Top-3-Filmen zähle. Der Film ist für mich echt ein visueller Quantensprung. Ich habe mich noch nie in einem Film so mittendrin gefühlt. Natürlich liegt das auch vor allem an guten, unglaublich guten 3D-Effekt. Es ist, finde ich, kein Vergleich zu irgendwelchen nachträglich bearbeiteten 3D-Filmen. Und Avatar hat mich von der ersten Minute an förmlich in die Welt Pandora reingezogen. Technisch und vor allem optisch ist der Film auf jeden Fall wirklich beeindruckend. Und zur Story, sagen wir es mal so, in der Zeit, wo jetzt nur noch Macht zählt, wo Kriege wegen Öl geführt werden, wo Terror die Welt regiert und wo Daniel Kübelblock Filme drehen darf, hey, da sehnt man sich doch innerlich nach einem Stück heile Welt, wo die Natur noch in Ordnung ist, wo noch alte Werte was zählen, wo die Gemeinschaft noch Geborgenheit gibt und diese heile Welt Pandora dann auch erfolgreich gegen die Ausbeutung und das Schicksal zu verteidigen und das Schicksal abzuwenden, was uns in dieser realen Welt schon längst ereilt hat, das gibt doch irgendwie zum Schluss des Filmes ein wohliges, gutes Gefühl, also eine gewisse innerliche Befriedigung, also mir zumindest. Also ich habe mich bei Avatar 161 Minuten lang komplett aus der hiesigen Realität und all ihren Problemen gebeamt. Ich durfte eine fantastische, farbenfrohe, exotische und visuell beeindruckende Welt besuchen und jede Minute davon war für mich ein Erlebnis. Und was ich übrigens noch interessant finde, ist, die 3D Blu-ray von Avatar wurde übrigens nur exklusiv als Beigabe für die 3D-Fernseher von Panasonic produziert und wird jetzt deshalb im Internet zu Preisen von weit über 100 Euro bis zu 200 Euro gehandelt. Wusstet ihr das?
Ich habe es gelesen im Forum, ja.
Hart, oder? Ja.
Also, bist du fertig mit diesem...
Ja.
Also ich Carsten den Vormarsch, der redet nämlich heute so faszinierend schnell, dass das Zuhören einen schon schwindelig macht.
Okay, alles klar. Also was ich halt immer erstaunlich finde, das habe ich aber auch schon häufig festgestellt, dass, also zum einen Avatar finde ich auch absolut spitz, das liegt aber doch daran, dass ich halt alle Filme von Cameron eigentlich super finde. Ich habe bisher wirklich noch keinen schlechten gesehen, der Typ ist halt eine Bank. Aber was ich noch super erstaunlich finde, ist, dass der Film immer wieder mit Pocahontas verglichen wird. Obwohl eigentlich ein etwas älterer Film, der ich glaube mindestens eine Quadrillion Oscars, genau, der mit dem Wolf tanzt, eigentlich die viel klarere Story erzählt und dann auch eigentlich viel besser in die ganze Welt passt, als halt Pocahontas. Aber das ist okay. Sonst bei Avatar kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ich mag den Film auch. Ich freue mich schon ich weiß nicht, mir fällt da jetzt keine blumige Umschreibung ein, auf den zweiten Teil. Und es passt halt einfach alles in dem Film zusammen. Aber ich glaube, ich habe ihn auch schon echt sehr oft gelobt und 3D-mäßig stimmte auch alles.
Also ich muss auch nochmal meine Two Cents beitragen, weil auch wenn du zu Recht wahrscheinlich damit gerechnet hast, dass du dafür jetzt Häme ernten wirst, Anton, weil ich habe auch mitgekriegt, gerade im Internet gibt's, obwohl der Film so viele Zuschauer hatte, extrem viele Leute, die den scheiße finden. Ja. Aber ich fand den Film auch einen absoluten Genuss und ich habe ihn, habe ich das im letzten Podcast erzählt? Ich habe ihn neulich, hatte ich zwei Leute hier, die ihn beide noch nicht gesehen hatten. Ich habe zwar nicht die 3D-Fassung, aber ich habe die normale Blu-ray hier. Und es war einfach eine Freude, den nochmal zu gucken, was mir dabei wieder aufgefallen ist. Man könnte eine Parallele ziehen auf technischem Gebiet zu Jurassic Park, der damals nämlich als das Effektwunder gehandelt wurde und auch extrem viele Besucher hatte, die alle wegen den Effekten reingegangen sind und auch rauskamen und gesagt haben, wie toll die Effekte sind. Und bei Avatar ist es im Grunde gar nicht so, weil Avatar, da geht man raus und sagt, wie toll die Welt ist. Also die Effekte sind so gut, dass man sie nach kürzester Zeit überhaupt nicht mehr als Effekt in dem Sinne wahrnimmt, dass man analysiert, wie gut es gemacht wurde oder wie toll, sondern dass man begeistert von dieser Natur ist. Und ich habe, nachdem ich Avatar im Kino gesehen hatte, irgendwann mal unabhängig davon eine Dokumentation, einen Unterwasser-Tauchfilm gesehen und extrem viele Pflanzen, also diese Trichterpflanzen, die man so antipsen muss und dann verschwinden sie, gibt's eins zu eins so unter Wasser und auch farblich und formenmäßig hat sich Cameron, der ja scheinbar ein sehr großer Tauchfreak ist, von der Unterwasserwelt inspirieren lassen. Und wenn ich mich nicht völlig täusche, wurde der zweite Teil ja sogar auch als Unterwasser oder zum großen Teil Unterwasser spielender Film angekündigt. Aber ich bin völlig einer Meinung, ich finde den Film völlig homogen. Ich finde auch dieses, was viele als aufgesetzt bezeichnen, ich finde, solange es funktioniert, und bei mir hat es funktioniert, als dieser Baum, Vorsicht Spoiler, gefällt wurde, dann war bei mir wirklich so ein Oh mein Gott, und als die da geheult haben, alles geraucht hat, es hat mich emotional völlig ergriffen, und er hat sich auch die Zeit genommen, die Natur und diesen Planeten einem wirklich so ans Herz zu legen, dass man, wenn man nicht ein völliges versteinertes Herz hat, auch wirklich Empathie empfunden hat dafür, dass diese Welt jetzt auf einmal von den Menschen zerstört wird und nur noch als Energiequelle gesehen wird. Und natürlich kann man da Parallelen schließen, und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der aus dem Film geht und denkt, ach, wir Menschen, wir machen schon alles richtig und die Welt ist super, sondern man kann da ja auf so vielen Ebenen Parallelen ziehen zu unserer echten Welt. Und ich finde den Film super, und es hat mal neulich in einem Forum jemand gesagt, wann kommen denn endlich mal wieder neue, coole Science-Fiction-Franchises? Und ich finde, nach Star Wars ist Avatar endlich mal wieder so ein Franchise, wo alles stimmt und was wir praktisch gerade live miterleben, das Star Wars unserer Kindergeneration, sagen wir mal, weil es wirklich so toll gemacht ist und ich auch ähnlich wie Carsten völlig gespannt bin, wie der nächste Teil denn wird, und hoffe, dass wir nicht irgendwie 5 Jahre oder so warten müssen, sondern er möglichst bald in die Kinos kommt. Khalil, wolltest du auch noch was zu Avatar sagen?
Ja, also ich habe da natürlich ein bisschen eine andere Meinung wie ihr. Nein, Blödsinn. Ich unterschreibe alles voll und ganz, was ihr hier gerade eben gesagt habt. Also dem ist nichts hinzuzufügen.
Achso, ich wollte noch mal sagen, ich finde es übrigens echt übertrieben wannabe intellektuell künstlerisch aufgesetzt, dass die, dass das Oscar-Komitee alle Oscars verbraten hat an die Ex-Frau von Cameron. So toll ich den Film finde, so wenig verständlich finde ich diese 6 Oscars, die Hurt Locker abgesandt hat. Und so schade finde ich es, dass Cameron, glaube ich, nur bei den Effekten abgestaubt hat und eigentlich auch mindestens noch den ein oder anderen Oscar verdient hätte.
Vielleicht auch noch dazu einen Satz, weil ihr das auch erwähnt habt. Also das ist mir auch im Internet in oder bei vielen Reviews aufgefallen, dass man da so ein bisschen wannabe intellektuell sein wollte und sich eben über die Story lustig gemacht hat und so. Und also muss ich echt sagen, das fand ich total überzogen, weil mir ging es wie euch, also ich habe mich selten wieder als Kind im Kino gefühlt. Und mit dieser Brille auf dem Kopf, ich kann mich wirklich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so in den Film reingefallen bin.
Ja, sehe ich genauso. Anton, ich bin jetzt schon, freue ich mich auf den dritten Film.
Okay, dann schieße ich mal los. Mein dritter Film ist eine Comicverfilmung aus dem Jahr 2007 und basiert auf dem Comic von Frank Miller. Regisseur ist Zack Snyder, der in den Filmen wie Dawn of the Dead oder Watchmen Regie geführt hat. Watchmen ist übrigens auch ein super Film. Aber eben nicht ganz so gut wie 300. Fast so gut, aber nicht ganz so gut. 300 ist mein Favorit und deswegen ist er hier auch mein dritter Film. 300 spielt im historischen Sparta während der Perserkriege. Protagonist ist der König Leonidas von Sparta, gespielt von Gerard Butler, Großkönig Xerxes von Persien, übrigens dargestellt als 2,50 Meter große Drag Queen, marschiert mit seiner riesigen Armee nach Griechenland. Leonidas zieht mit nur 300 ausgesuchten Spartiaten los, um die Perser an einer Engstelle, den Thermopylen, aufzuhalten. Nach der ersten erfolgreichen Schlacht bekommt Leonidas eine Audienz beim Großkönig Xerxes und das Kommando über die persischen Streitkräfte in Griechenland angeboten, was dieser aber ablehnt. Daraufhin treten die 300 gegen die gefürchteten Unsterblichen, die Elitegarde von Xerxes, an und siegen heldenhaft ein zweites Mal. Zwischendurch gibt es natürlich auch Verrat im Senat von Sparta und Verrat an der Front, was dann die Lage eigentlich letztlich nahezu aussichtslos macht. Leonidas tritt also mit seinen 300 Spartiaten zur heldenhaften letzten Schlacht an. Viele Kritiker meinen, dass der Film eigentlich von der Optik wie auch von der Handlung überzogen ist, historisch ungenau, ein blutrünstiges Pathos. Meine Meinung ist, ja, der Film mag historisch ungenau sein, ist mir doch egal. Wer 300, wer 300 ernsthaft als historischen, realistischen Historienfilm betrachtet, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Für mich ist er einfach ein 116-minütiger Orgasmus für die Netzhaut. Er mag unrealistisch und überzogen sein, aber ey, genau das ist doch seine Stärke. Er ist bildgewaltig, kraftvoll, dramatisch, ästhetisch. Er ist ein auf Film belichteter Testosteronrausch. Markenzeichen sind eigentlich seine in Zeitlupe gedrehten, atemberaubenden Kampfsequenzen und hey, allein schon die Zitate nach dem Motto: Das ist Wahnsinn. Wahnsinn? Das ist Sparta. Oder genau hier werden wir kämpfen und genau hier werden sie untergehen. Oder auch: Unsere Pfeile werden die Sonne verdunkeln. Gut, dann kämpfen wir im Schatten. Übrigens. Cool, oder?
Ja, klasse Film braucht man. Aber es hört sich ruhig weiter.
Ich habe jetzt auch kein Zitat mehr. Nee, übrigens hat sich der Iran wegen der negativen Darstellung der Perser bei den Vereinten Nationen über den Film beklagt. Hab das nur am Rande. Aber ohne die Komikvorlage von Frank Miller zu kennen, würde ich sagen, 300 ist von der Stimmung, von den Farben und von den Bildern für mich die perfekte Comic-Verfilmung. Jo.
Super. War's das? Also ich frag mal.
Das ist ja sehr höflich formuliert. War's das? Nee,
das kam jetzt völlig falsch rüber, weil ich völlig ich könnte dir noch eine Stunde zuhören. Ich bin ein großes Comic-Lob.
Kosten.
Ja, also den Comic kenne ich und ich war sogar schon mal leider nur davor und nicht drin in der 300 Pommesbude in Dortmund.
Ja, eine persische Pommesbude.
Ich habe keine Ahnung. Also sie nennt sich selber auch.
Oh, das sind auch Spartanerhelme, sehe ich gerade.
Ja, ich habe ein Foto mal kurz in den Chat gepostet.
Spitze, das.
Aber sonst finde ich 300 absolut super. Also macht einfach Spaß zu gucken und sehr tolle Kampfeinlagen und toll, also heldenhaft, spitze.
Ja, also geht mir auch so und ich kenne ja auch einen Comic recht gut und also vor allem es ist ziemlich schön, die Frank Miller Optik eingefangen worden, auch wenn die ein oder andere Dinge im Film dann vorkommen, das ist in der Form im Comic nicht gab. Ich denke da an Edward mit den Scherenhänden. Also diesen Krabbenmenschen. Ihr wisst, wen ich meine, oder?
Als Bösewicht von Königs Sechstes Armee, genau, ja.
Ja. Aber sonst echt tolle Ästhetik und man hat ja dem Film was weiß ich alles unterstellt. Auch Nazi-Ästhetik, also auch der Klassiker, wenn man irgendwie gut gewachsene Männer über den Bildschirm rennen sieht, gut, aber ich fand ihn auch toll. Also
hat er generell echt eine homoerotischen Anleihen zu tun. Wobei ich sagen muss, dass ich gerade den Xerxes, diesen androgynen Typen, super creepy fand. Also ich fand echt, der war ja auch riesengroß, ne? Also in dem Film. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Doch.
Ja, ich fand das super. Ich fand das, aber er war gleichzeitig auch sehr androgyn. Er hatte so einen extremen krassen Blick, also so einen extrem viel Kraft in den Linsen. Und ich fand das einfach sehr beeindruckend gemacht. Ich fand den Film als Gesamtfilm vom Pacing her, fand ich ihn etwas ermüdend nach einer Weile, weil es eben sich sehr auf dieses Schnetzeln konzentriert hat, aber ich war trotzdem angetan und ich bin gespannt, ob es Sinn macht, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob das durchgezogen wird, dass der Film nochmal als 3D-Version überarbeitet in die Kinos kommen soll. Und wenn ich da an diesen Kampf der Titanen denke, dann schmahnt mir Böses.
Ja, also was man nicht ganz vergessen darf oder was ich halt ein bisschen schade finde, gerade die Blu-ray hat halt irgendwie so ein super übles, ich weiß nicht, wie man das nennt, Kerning oder so. Der Film sieht ein wenig seltsam aus, zumindest die Version, die ich besitze. Und das gefällt mir leider nicht ganz so daran. Ich hoffe mal, dass es irgendwann nochmal, keine Ahnung, eine Super-Bit-Version oder so gibt, kein Plan, wo die das irgendwie ein bisschen hübscher abfilmen. Was ich auch noch erstaunlich finde, wenn man sich das Making-of anguckt, dann wirkt der Film an manchen Stellen unglaublich günstig. Zum Beispiel gibt es da irgendwelche komischen Pappmaché-Steine und so. Wenn man das einmal im Making-of gesehen hat, dann sieht man das plötzlich auch im Film. Das finde ich sehr ärgerlich. Und eine andere Sache, die ich auch noch sehr erstaunlich finde, ich habe noch keinen Schauspieler gesehen, der so ein Garant für relativ miese und unterdurchschnittliche Filme nach 300 war wie Gerard Butler. Der Typ muss irgendwie nach... Also ich weiß nicht, was der für einen Agenten hat, aber ich fand erstaunlich, wie viele Filme ich von denen gesehen habe. Ob das Gamer war, ob das so eine Romantikkomödie war, wo er so ein Kopfgeldjäger war. Wahnsinn, die waren alle irgendwie schockiert.
Hast du Law Abiding Citizen gesehen?
Weiß Gesetz der Rache. Ja, bin ich mir nicht mehr sicher.
Gesetz der Rache ist recht neu. Ich fand den ersten Film wieder, wo er mir gefallen hat.
Rock'n'Roll hat er ja auch gemacht, der war super.
Okay, aber guck dir mal Gesetz der Rache an, Law Abiding Citizen.
Also, was ich nur nochmal betonen kann als Comic-Nerd ist natürlich, was 300 absolut richtig macht, ist, dass das wirklich ein auf Zelluloid gebannter Comic ist. Also mir fallen wirklich wenig Filme ein, wo die Ästhetik von einem Comic so adäquat rüberbringen.
Okay, Leute, wir sind am Ende angelangt. Anton, vielen, 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 vielen Dank. Hat mir super gefallen und wie gesagt, ohne die anderen in den Dreck ziehen zu wollen, jeder hat sich Mühe gegeben, aber du warst ein Genuss.
Vielen Dank.
Das ist das, was ich wollte es auch mal sagen, ich kriege das immer nach dem Sex gesagt von meinem Partner.
Aber schön, dass du nochmal da rangegangen hast von meiner Partnerin.
Bitte?
Schön, dass du danach noch schnell drangegangen hast von meiner Partnerin.
Von meinen Partnerinnen habe ich
Ach
recht.
So. Okay,
im Verlauf meines Lebens habe ich das immer wieder gehört.
Wenn du dich 300-like quasi durch Holland bewegst, mit nacktem Oberkörper und eingeölt.
Das ist Penis. Aber,
ich kenne weniger Bilder davon.
Genau. Ich sag dann mal danke an alle und bis zur nächsten Folge, die sich mit dem Thema, wie wir es auf facebook.com/Zelluloid in einem Thread sozusagen besprochen hatten, wird sich mit Mindfuck, dem eigentlich nicht bestehenden Filmgenre, befassen. Und ich sage tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.